Findet ihr, ich bin zu schnell? Hätte ich euch auch zu Wort kommen lassen sollen?
Ich warte auf eine Lücke. Du bist ja noch so im Fluss. Ich wollte auch einwerfen, wir könnten eigentlich so als Gag auch eine unsere Top 3 Mario-Jobs-Folge machen, was der schon alles gemacht hat.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Gameboys, Retro Boys. Ich bin Tobi.
Ich bin Philippe.
Hi, ich bin Sebo.
Hallo Sebastian.
Hallo Tobias.
Hi Sebo, hi Tobias. Jetzt hast du ja gespoilert.
Hallo Philippe, wieso?
2 Wochen sind rum mit den was, Boys?
Ja, unsere Hörer kennen das ja schon. Wenn wir drei hier zusammen sind, Markus ausgesperrt, dann geht es oft oder meistens um den Gameboy. Und wir haben ja in der Vergangenheit schon einige Male über verschiedenste Gameboy-Themen gesprochen. Und das machen wir auch heute. Wir sprechen über unsere Top 3, die Top 3 Gameboy-Spiele. Das war nicht so einfach, aber wir haben es geschafft. Jeder von uns hat 3 Spiele ausgesucht, die er ja nach ganz eigenen Faktoren ausgesucht hat, persönlich, nostalgisch, also wir erheben keinen Anspruch darauf, die besten Spiele aller Zeiten für den Gameboy zu besprechen, sondern es geht wirklich um unsere eigene Sicht auf die Dinge.
Extrem subjektive Maßstäbe, wie zum Beispiel, welches Cartridge war dasjenige, in das ich am meisten reingeblasen habe zum Beispiel.
Genau.
Und also es geht hier auch nicht wirklich um die tatsächliche objektive Qualität der Spiele, um das nochmal klarzustellen. Ich habe nämlich festgestellt, dass wenigstens ein Spiel in meiner Top-Liste gar nicht so top ist, wie ich das in Erinnerung habe. Und vielleicht sollten wir ganz kurz erzählen, wir wollen das hier als Format etablieren, wenn alles klappt. Und zwar, wir sind alle Fans von so Toplisten. Ich gucke mir zum Beispiel andauernd an The 10 Goriest Animes You've Never Seen und ärgere mich, dass ich die dann doch mal alle schon gesehen habe. Aber sowas lockt mich persönlich auch. Und wir haben so gedacht, Mensch, Toplisten, nice Idee. Und da wir alles so Gameboy-Spezies sind hier in der Runde, haben wir gedacht, das passt doch als Einführungsrunde. Wir machen mal eine Top 3 Gameboy-Geschichte und wenn das gut läuft, dann ist das ein Format, das wir vielleicht in Zukunft wieder aufgreifen werden, um das mit anderen Inhalten zu bestücken.
Genau, das bietet sich ja an, ne? Da kann man ja unendlich viele Formate draus spinnen. Mal gucken, was dann in der nächsten Runde besprochen wird. Aber wie gesagt, heute geht es erstmal um unsere Top 3 Gameboy-Spiele. Aus der Erinnerung mit ganz viel Nostalgie und möglicherweise ja drastischen Fehleinschätzungen, die wir in der Erinnerung möglicherweise anders abgespeichert haben. Ich muss auch dazu sagen, die meisten Spiele, die ich jetzt so in der Shortlist hatte und übrigens auch die, die ich heute dabei habe, die habe ich teilweise schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt und ja, berichte da eher so aus meiner Vergangenheit.
Wie ihr vielleicht raushören könnt, ihr kriegt hier im Endeffekt 3 Top 3, wenn ihr das so sehen wollt. Es gibt nämlich Tobis Top 3, Philippes Top 3 und meine Top 3. Wir haben jetzt keine gemeinsame Top 3 erstellt, wo wir uns dann die Köpfe zusammengesteckt haben, 40 Spiele in den Topf geworfen haben und gevotet haben, geguckt, okay, welches kriegt am meisten Stimmen und dann quasi demokratisch gewählt die ewig gestern Top 3 zusammenstellen, sondern ihr kriegt hier von uns persönlich die jeweilige Top 3 erzählt und ich glaube, da kann dann jeder nochmal was zu sagen.
Genau, das erinnert ein bisschen an ein Format, das wir schon mal eingestampft haben. Unsere OG-Hörer erinnern sich. Wir hatten also in den ersten Jahren die 3 Lieblinge. Da haben wir auch über einzelne Lieblingsspiele von uns dreien gesprochen. Das Ganze auch nicht in einer epischen Tiefe, sondern eher so als kleinen Snack, um es den anderen vorzustellen. Das haben wir dann irgendwann eingestampft aus Gründen. Aber ja, erinnert tatsächlich so ein bisschen daran. Und weil wir das irgendwie mochten, das Format, aber nicht in der Art und Weise, lassen wir das hier mal wieder so ein bisschen aufleben.
Ja, bevor wir loslegen, Philippe, wir sehen uns per Video. Was hat es mit dem Terrorbuch hinter dir auf sich? Das springt mir die ganze Zeit ins Gesicht.
Das ist eine unterschwellige Nachricht, die ich ja, mal da lassen möchte.
Okay, dann da reden wir vielleicht später nochmal drüber.
Okay, Legen wir los. Wer mag denn starten?
Immer der, der fragt.
Ja, finde ich eine gute Idee.
Ich finde auch.
Dann lege ich mal los. Übrigens, die Reihenfolge meiner Top 3 hat keinen Anspruch auf eine Wertung. Also ich fand es schon schwer genug, überhaupt 3 Spiele rauszusuchen und die jetzt noch zu ranken, das wäre eindeutig zu viel. Darum fange ich einfach mit dem an, dass sie als erstes in meiner Liste steht.
Ja, warte mal, da unterbreche ich dich direkt, bevor du einsteigst. Tobi, warum hattest du denn Schwierigkeiten? Ich hatte nämlich auch Schwierigkeiten, aber ich glaube ganz andere Schwierigkeiten als du.
Naja, weil es aus meiner Sicht zumindest viele Gameboy-Spiele gibt, die ich gerne mag, zumindest in der Erinnerung. Und da gab es schon so ein paar Konstellationen, wo ich es schwierig fand, nämlich das eine oder das andere. Aber ich hoffe insgeheim, dass ihr vielleicht auch einige davon selber dabei habt, sodass die dennoch hier im Podcast irgendwie auftauchen. Mal gucken.
Alles klar. Ja, mir ging es ganz anders. Ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, mich an 3 Spiele gut genug zu erinnern, dass ich hier irgendwie vertreten kann zu sagen, die gehören in meine Top 3. Die würde ich irgendwie auch noch empfehlen. Ich habe gemerkt, bei mir der Gameboy, ja, da sind schon noch so Erinnerungen da, aber es ist schon ganz schön lange weg. Ich habe mir dann auch zu einigen der Kandidaten Longplays nochmal angeguckt. 2 davon habe ich sogar auch nochmal extra gespielt und dann gemerkt, dass echt nicht mehr viel da war von dem, was ich so haben wollte. Und deswegen, also mir ist es aus dem anderen Grund eher schwierig geworden, dass ich gemerkt habe, Gott, das ist doch ein Alter, nämlich den Gameboy hatte so 10, 11, 12, an das ich mich schon gar nicht mehr so gut erinnere. Da tritt vielleicht die ersten Demenzerscheinungen ein.
Philippe, wie war es bei dir?
Ich hatte das große Glück der spärlichen Gameboy-Spiele und dann war die Auswahl gar nicht so groß, aus der ich greifen konnte. Und viele Titel waren eben eher billig oder nicht gut gemacht oder wie auch immer. Also, so wie man halt ahnungslos ohne Internet und ohne Lebenserfahrung als 10-Jähriger oder so sich Gameboy-Spiele gekauft hat. Ja. Und dementsprechend gab es 3 Titel, es waren schon eher 3 als 5 oder 6, die herausgestochen sind und dann fiel es mir sehr leicht, mich darauf zu begrenzen.
Ja, das ist ganz interessant, weil die Spiele, die man so hatte, und in der Regel waren das ja nicht unendlich viele, in dem Alter konnte man sich ja gar nicht so viel leisten, die waren ja für mich zumindest alle irgendwie geil. Ich fand die alle gut. So, man hat sich ja so nach und nach seine eigene kleine Spielewelt zusammengekauft oder zusammengewünscht und hatte dann vielleicht so 2 Hände voll Games zu Hochzeiten dieser Phase. Und eigentlich fand ich die auch alle gut damals. Also ich habe die schon alle sehr gerne gespielt. Nicht alle gleich gerne. Und oft ist ja dann auch so, wenn man eins mal durchgespielt hat, dann lässt man das auch mal eine Weile liegen. Aber ich habe die alle eigentlich gut in Erinnerung, die ich damals besessen habe.
Das fühle ich. Also ich habe genau ein Spiel gehabt, das ich nicht so gut fand. Und das lag auch ein bisschen in der Erwartungshaltung. Ich war mit meinem Vater in Hannover bei extra dem Spieleladen, der auch ganz die Gameboy-Spiele hatte. Und da waren die Experten. Mein Vater hat gesagt, das sind voll die Experten da. Ich war ja klein, keine Ahnung, ob da jemand Experte ist oder nicht. Und ich wollte eigentlich was anderes haben. Ich weiß leider gar nicht mehr, welches Spiel ich haben wollte, aber das hatten sie nicht. Und dann hat der Verkäufer mir empfohlen, ich sollte doch mal Maru's Mission mitnehmen.
Oh, das kenne ich.
Und das war ja auch ein Import. Das war gar nicht aus Deutschland. Und ich so, oh.
Japanisches Ding, ne?
Ja, also es ist ein japanisches Spiel. Ich hatte natürlich eine englischsprachige Fassung, ne? Aber ich war so, oh, wow, ein Spiel aus dem Ausland. Oh, das ist ja, das ist wahrscheinlich viel besser als die anderen Spiele, die es hier gibt. Und dann haben wir das mitgenommen. Und dann habe ich auch mal gesehen, was so ein Gameboy-Spiel kostet. Und hab's dann mitgenommen und hab's zu Hause angemacht und hab's durchgespielt.
Aber das war ganz cool, oder?
Ja, das ist schon abwechslungsreich. Aber das Hauptproblem war halt, dass ich es durchgespielt. Ich war gewohnt, dass ich von meinen Gameboy-Spielen so bestimmt 2, 3 Wochen was habe, ehe ich vielleicht das Ende sehe. Und Maru habe ich halt angemacht und es in 2 Stunden durchgespielt. Und dann saß ich da und dann war das halt schon erledigt. Und ich war halt super enttäuscht. So, ich war halt so, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben da 60 Mark für bezahlt oder 70 oder was das gekostet hat. Und jetzt ist das fertig. Ich weiß noch, als ich Mario fertig hatte, ich habe das irgendwann morgens geschafft. Also ich habe ganz lange probiert, das Mario Land durchzuspielen. Und dann bin ich runtergerannt in die Küche zu meinen Eltern und habe ihnen stolz den Gameboy hochgehalten, wo die Abspannmusik drauf lief und habe ihnen erzählt, dass ich Mario durchgespielt habe. Und dann habe ich meinen Kassettenrekorder geholt und das Mikrofon und habe die Abspannmusik auf Kassette aufgenommen, damit ich diesen Sieg behalten kann. Und Mario habe ich halt so durchgespielt.
Ja gut, solche Dinger gab es natürlich auch. Ich hatte auch das eine oder andere, was ich nicht so geil fand, wo ich vielleicht vom Cover so ein bisschen geblendet war und dann hat sich das als Mogelpackung herausgestellt. The Empire Strikes Back, so ein Star Wars Spiel, war zum Beispiel so eins. Das war jetzt nicht so geil, aber ja, dadurch, dass man einfach nicht so viel hatte und der Vergleich vielleicht auch fehlte und man die Spiele auch viel mehr zu schätzen wusste, weil man sie geschenkt bekommen hatte von der Oma zu irgendeinem Anlass oder wirklich drauf gespart hatte, haben die für mich zumindest auch einen ganz anderen Wert gehabt, ne?
Ja. Nun gut. Nun gut, jetzt haben wir genug die Spannung aufgebaut. Dann schieß mal los. Was ist denn bei dir auf dem dritten Treppchen? Sagt man das? Treppchen?
Ja, kann man sagen, aber wie gesagt, es ist keine echte Wertung bei mir da mit drin.
Ja, gut, ich habe das jetzt gerade vage im Kopf mal zusammengewürfelt, ja, ja, und habe mich jetzt entschieden, wie ich es aufbaue.
Also, es geht los bei mir mit einem echten Klassiker und da habe ich auch schon mit mir gerungen und zwar ist das Dr. Mario. Da werde ich jetzt Markus so ein bisschen pleasen. Das mag er nämlich ganz gerne, obwohl er kein Nintendo-Kind ist. Und ich habe hier so ein bisschen mit mir gerungen, ob ich Dr. Mario mitbringe oder Tetris, denn die beiden Spiele sind ja durchaus ein bisschen vergleichbar. Ich denke, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer werden das Spiel kennen oder zumindest davon gehört haben. Falls nicht, Dr. Mario ist 1990 erschienen, ist so ein Puzzlespiel, wie gesagt, ähnlich wie Tetris und ist für den Game Boy und das NES zunächst erschienen. Das gab es aber später auch für den Game Boy Advance oder für das 3DS, für das N64 sogar, die Wii U gab es auch einen Port. Und es ist so ein Ableger der Mario-Reihe vom Game Boy-Schöpfer Gunpei Yokoi und seinem Entwicklerteam R&D1. Und das ist zunächst erschienen 1990 für das NES und dann eben auch für den Game Boy. Und es stand, ja, seit seinem Erscheinen, zumindest war das so mein Gefühl, immer in Konkurrenz zu Tetris. Und das liegt daran, dass es sich bei Dr. Mario um ein Spiel handelt, das sehr einfach zu lernen ist, wie Tetris ja auch. Und ich glaube, durch diese Zugänglichkeit entfacht es durchaus so ein gewisses Suchtpotenzial, auch ganz ähnlich wie bei Tetris. Und das war bei mir auch so. Und ich habe das einfach unheimlich gerne gespielt. Und was ja so ein bisschen Mogelpackung sein könnte, der titelgebende Mario übernimmt hier die Rolle eines Arztes, ja, aber er ist auch einfach nur ein passives Maskottchen. Also er hat im Spiel eigentlich keine weitere Aufgabe, außer, und jetzt kommen wir gleich mal schon so ein bisschen zum Gameplay, er schmeißt Pillen von oben herab in eine Medizinflasche, zweifarbige Pillen. Und diese Medizinflasche, die ist gleichzeitig auch das Spielfeld. Und das Feld, also diese Flasche, ist je nach Levelfortschritt mit einer unterschiedlichen Anzahl von Viren infiziert. Auf dem NES sind die rot, gelb und blau, auf dem Game Boy eben schwarz, weiß und grau. Und diese Viren, die verbleiben dort in ihren Positionen, bewegen sich also nicht und haben exakt die Größe einer halben Pille, die Mario da oben reinschmeißt. Und die Aufgabe des Spielers ist es, diese Viren nach und nach zu killen. Das passiert, wenn sich vier gleichfarbige Teile horizontal oder vertikal berühren. Dann verschwinden diese Teile inklusive des Viruses, der dazwischen ist oder da drauf oder da drunter. Das heißt, wenn drei gelbe Pillenhälften auf einen gelben Virus kommen, verschwinden alle vier Teile. So. Und die Schwierigkeit dabei ist das fortschreitende Tempo, in dem die Pillen von oben nachgeworfen werden. Man muss also in relativ kurzer Zeit reagieren, um die richtigen Pillen auf die entsprechenden Viren zu lenken, ähnlich wie bei Tetris. Anfangs ist das noch relativ einfach, weil das Tempo ist langsam und die Viren sind nur wenige, aber im Laufe des Spiels wird das Tempo und auch die Anzahl der Viren immer schneller bzw. größer. Und wie bei Tetris hat man dann verloren, wenn sich die Pillen und die Viren durch nicht passende Kombinationen so hoch aufgetürmt haben, dass sie dann den oberen Rand der Flasche berühren. Dann ist Feierabend. Also von der Mechanik insgesamt sehr ähnlich wie Tetris, aber durch diese Viren hat es nochmal so einen kleinen Twist.
Ich habe jetzt kurze Gedanken abgeschwiffen. Hast du erwähnt, dass jede der Tabletten, die du reinschmeißt, in zwei Farben unterteilt ist?
Ja.
Anschuhe, genau. Weil dadurch, man denkt sich jetzt ja, also wenn ich da immer so Pillen reinschmeiße, sind alle gleich groß und alle so zwei und ich muss so die gleichen Farben zusammen machen, das ist ja voll einfach. Viel einfacher als bei Tetris, wo ich Formen zusammenbringen muss. Hier ist es nämlich so, dass die Pillen wie im echten Leben in verschiedene Farben unterteilt sind und man kann dann halt immer nur, wenn man vier schwarze haben will, kann man aber Pech haben und man kriegt vier schwarz-weiße Pillen, dann hat man einen relativ großen Stapel und kann das schwarz loswerden, aber das weiß halt nicht, oder in dem Falle doch. Quatsch, wenn die alle gleich aussehen. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ja. Dadurch entsteht Schwierigkeit, verschiedene Farben oder Graustufen in dem Fall oder Grünstufen, wie man beim Gamer vielleicht immer sagen sollte.
Und man kann die Pillen natürlich auch drehen, das habe ich auch nicht erwähnt eben. Also wenn die in einer Richtung runterfallen, die ich gerade nicht gebrauchen kann, kann ich das wie bei Tetris eben auch lösen, indem ich die Pille umdrehe, also rotieren lasse in alle Richtungen. Der Suchtfaktor ist also hier wirklich recht hoch. denn in jedem Level gibt es mehr Viren als im vorherigen, wobei es eigentlich gar keine richtigen Level sind, sondern eher so Schwierigkeitsstufen, von denen gibt es 20 Stück und die kann man auch vor dem Beginn des Spiels einstellen, das ist ganz cool. Man kann also zum Beispiel in Level 10 starten und hat da dann auch entsprechend direkt viele Viren zu killen. Aber nicht nur das Virus-Level, aber nicht nur dieses Virus-Level kann man einstellen, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der Mario die Pillen darunter wirft, ist justierbar. Und durch diese zwei Faktoren hat man also eine recht große Matrix an Abwechslung bzw. Anspruch, die das Spiel nicht langweilig werden lassen. Mhm. Und das fand ich immer ganz geil. Also das ist auch das einzige der drei Spiele, die ich heute dabei habe, das ich zuletzt auch immer mal wieder gespielt habe, weil es einfach ein sehr zeitloser Klassiker ist, der wie Tetris auch heute noch irgendwie Bock macht. Das Ganze konnte man auch zu zweit spielen, per Dialogkabel. Wer dann zuerst drei Runden gewonnen hat, der war der Sieger. Tja, und das Spiel war sehr erfolgreich und hat sich insgesamt, Stand 2016, über 5 Millionen Mal fürs NES und fast genauso oft für den Game Boy verkauft. Also ordentlich Cartridges.
Und dein persönlicher, subjektiver Bezug zu dem Spiel, ist das was Nostalgisches oder irgendwas, was dann so im Laufe der Jahre, Jahrzehnte gewachsen ist?
Ja, also ehrlicherweise habe ich das Spiel selber damals zumindest nie besessen, beziehungsweise ich habe es mir erst irgendwie in den letzten 10 Jahren oder so für meine Sammlung mal gekauft, aber das war so ein Spiel, das in meinem Freundeskreis sehr präsent war, wodurch ich es auch immer mal wieder gespielt habe oder ausgeliehen hatte. Und daher ist es mir immer gut in Erinnerung geblieben und hat es tatsächlich hier in diese Top 3 geschafft. Und es gibt ja so einige Spiele, die ich damals gerne, aber bis heute nie wieder gespielt habe. Und das ist halt so ein Spiel, was vielleicht aufgrund des hohen Suchtfaktors immer mal wieder in meinem Gameboy landet. Hm. Und wie gesagt, ich habe da lange mit mir gerungen, ob ich nun Tetris oder Dr. Mario nehme. Habe mich dann letztendlich aber doch für das Maskottchen entschieden. Wobei, ja, die beiden Spiele vom Spaßlevel und vom Spielerischen schon sehr nah beieinander sind für mich. Ich habe ein bisschen gehofft, dass einer von euch vielleicht Tetris mitbringt.
Bist du eher so ein vielleicht meditativ oder tranceartig so im Flow spielender oder bist du mehr so ein hektischer, der in Stress gerät?
Ich würde sagen, eine Mischung aus beidem.
Okay.
Ja, Philippe, hast du Dr. Mario auch gespielt?
Nicht ein einziges Mal, glaube ich. Ich habe mich immer dagegen verweigert, weil ich es so eine Vereinfachung von Tetris empfand, also diese drei Farben in verschiedenen Kombinationen von diesen ganz simplen Formen hat mich einfach gar nicht abgeholt. Ich fand die Unterschiedlichkeit der Formen in Tetris, so dieses plakativ puzzelhafte, hat mich mehr abgeholt.
Give it a try.
Ja, sollte ich mal machen. Und Sebo, du?
Ich hatte das natürlich. Wir mussten das haben. Meine Mutter war weltgrößter Tetris-Fan. Also die hat den Gameboy gefühlt teilweise öfter in der Hand gehabt letztlich. Und als es was Ähnliches Neues gab, dann musste das durch ins Haus. Und klar hatten wir Dr. Mario. Und ich bin gerade total am Überlegen, wo es herkommt. Ich habe in den letzten Jahren so eine Art Aversion gegen Dr. Mario entwickelt. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich bin ein riesen Tetris-Fan. Spoiler, ich hab's nicht in der Liste. Also ich fand Tetris zu einfach. So, ich fand, Tetris ist so eh das beste Gameboy-Spiel. Da braucht man nicht drüber reden. Das hat jeder gehabt, war ja auch dabei. Deswegen habe ich das auch heute nicht mit eingepackt. Und ich habe Dr. Mario damals wahnsinnig gerne gespielt. Also unheimlich, ich fand's ganz toll. Ich habe das richtig gerne gespielt, rauf und runter andauernd. Ich fand auch die Musik toll. Das hat ja auch so, ist ja auch wichtig bei so einem Titel. Tetris hat ja auch so eine eingängige Melodie und Mario hatte auch so 2, 3 Melodien, die auch hängen geblieben sind, die man auch wirklich lange vor sich hin dudeln lassen konnte. Und ich weiß gar nicht warum, aber in meinem Kopf so in den letzten Jahren habe ich gedacht, ah, Dr. Mario, stressiges Spiel. Und ich weiß gar nicht mehr warum. Also das ist so eine ganz merkwürdige innere Mauer, die sich da gegen Marios Pillen aufgebaut hat, die überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Auch jetzt, wo ich gerade wieder darüber nachdenke, ich habe das Dr. Mario geliebt damals. Ich fand das ganz, ganz toll. Das ist auch, glaube ich, einfach wirklich ein hervorragendes Spiel und ich versuche jetzt mal meinen inneren Schweinehund in den Griff zu kriegen, mir nochmal zu sagen, Sebo, du spinnst. Das ist echt ein Top-Titel. So.
Ja, mach mal. Kann man sehr, sehr gut zwischendurch mal unterwegs spielen. Immer noch sehr viel Spielspaß dabei. Habt ihr die Werbung noch im Kopf zufällig?
Nee. Ich habe noch nie eine Gameboy-Werbung gesehen, glaube ich.
Echt nicht? Nee. Es gab so einen ganz, ganz, ja, markanten, schlimmen, in Anführungszeichen, Werbespot für Dr. Mario damals.
Was passierte da nochmal genau?
Ich spiele den mal kurz ein.
Wow! Hol die Dr. Mario! Wow! Neu von Nintendo, Dr. Mario! Wow! Mit Superfehl, die Viren killen! Wow! Das ist ein Spiel! Allein zu zweit jederzeit, Dr. Mario für NES und für Game Boy! Nintendo Hearts!
Neu, das Superspiel Dr. Mario, die Actionwelt von Nintendo.
Gott, ist das schlecht.
Ja, das tolle Spiel und Nintendo hat's.
Ich kenne das tatsächlich, Alter, ich habe das komplett verdrängt, aber eben als sie da angefangen zu singen und zu tanzen, doch, doch, klar, wahrscheinlich habe ich auch mehrere Nintendo Gameboy oder NES Werbungen gesehen, weil auch die Stimme so super bekannt drüber kam, aber ganz ehrlich, also bis vor 10 Sekunden hatte ich da keine aktive Erinnerung mehr daran. Schöner Spot, ich mag das, tanzende Kinder, Röntgengerät in der Schule, läuft, und Zeichentrick Mario, was will man mehr?
Auf jeden Fall, das tolle Spiel, ja. Ja, mehr kann ich da auch gar nichts zu sagen. Nintendo hat's und ich übergebe mal das Wort an den Nächsten in der Runde.
Dann reihe ich mich ein und an zweiter Stelle erzähle ich von einem zweiten Teil. Super Mario Land 2.
Hm.
Kann es sein, dass wir Überschneidungen haben, Tobi?
Ich habe befürchtet, dass das passiert. Natürlich ist das auch einer meiner Picks gewesen. Das ist einerseits gut, das bedeutet nämlich, dass wir ein bisschen früher fertig sind. Aber ja, auch schade, weil ich habe mich vorhin auch da durchringen müssen, den Teil zu wählen und nicht Teil 1.
Hättest du mal, den finde ich viel besser, aber da können wir gleich drüber reden.
Ja, genau, das machen wir gleich. Aber bitte, Philipp, es ist dein Pick, also du hast das Wort.
Ja, 1992 in Japan und Nordamerika erschienen und Anfang 93 bei uns in Europa von R&D 1 entwickelt. Das ist eh so eine Geschichte bei Nintendo und Mario und Gameboy-Geschichten und so oder großen IPs, dass manches bei R&D 4 lag, bei Miyamoto, bei R&D 4 und manches aber noch so beim alten Gunpei Yokoi in R&D 1. Hier haben wir den Fall, dass dieses Franchise auf dem Gameboy über R&D 1 eben zurückkehrte, aber trotzdem so ein bisschen erwachsen geworden ist in der Zeit. Also der erste Super Mario Land, der war ja weird, der war eigenartig. Der hatte mit dem Super Mario Brothers auf dem NES echt wenig zu tun vom Feeling her. Also dieser kleine Flatschen, der richtig hässlich durch die Gegend sprang und sehr weit nach oben schwebte und sehr schwammig zu steuern war, diese unbekannten Gegner, diese Schildkröten, auf deren Panzern man gar nicht so richtig rumkicken konnte, sondern die explodierten einem unterm Hintern. All das war irgendwie weird und falsch. Und das U-Boot, mit dem man schießen konnte, und die Sphinxen, ergab einfach keinen Sinn. Und dann kam Super Mario Land 2 und dann war wenigstens so ein bisschen die Optik gerettet. Also das Sprite wurde größer und nahm mehr Raum ein. Es steuerte sich ähnlicher zum NES-Teil. Da haben die von R&D 1 sich ein bisschen bei R&D 4 was abgeguckt, um das Spiel erwachsener zu machen. Also nicht erwachsen im Sinne von, es spricht Erwachsene an, sondern es wächst aus den Kinderschuhen raus. So ein kleiner Generationssprung innerhalb der Konsolengeneration, muss ich sagen. Also so kommt es mir vor.
Ja, da haben sie sich ja auch so ein bisschen vom Super Nintendo inspirieren lassen tatsächlich. Soweit ich weiß, ist Mario Land 2, ich habe ja nun auch ein bisschen recherchiert, deswegen kann ich hier noch ein paar Sachen raushauen aus meiner Liste. 93 hier in Europa erschienen, da war ja das Super Mario World schon längst raus auf dem Super Nintendo und einige Elemente haben sie da halt entnommen. Ne? Du wirst jetzt sicherlich gleich noch über die Map sprechen, die begehbare offene Weltkarte, mit der wir es da zu tun haben, aber auch einige spielerische Elemente, ne? Der Drehsprung oder die Power-Ups, mit denen man dann plötzlich so ein bisschen schweben konnte.
Ja.
Das sind ja alles Sachen, die man auch schon in Super Mario World finden kann.
Ja, diese Vertikalität, die es dann so gab, also dass man rüberschweben konnte, das fühlte sich auch so übernommen an. Der Drehsprung, den du gerade angesprochen hast, der wurde auch optisch richtig schön umgesetzt. Also man spürte wirklich die Wucht und diese räumliche Rotation von Mario. Nicht so ein flaches Hin- und Herklappen, sondern wirklich diese räumliche Figur war dann spürbar.
Philippe, was ist überhaupt Super Mario Land 2? Mag ja auch sein, dass das nicht jedem geläufig ist.
Ich würde sagen, das ist ein sehr prototypisches Jump'n'Run von der Spielmechanik her. Also von links nach rechts rennen, man springt auf Gegner drauf. Mit jeweiligen Power-Ups kann man da vielleicht auch gegen schießen. Und es gibt Erhöhungen und Vertiefungen, die man mit Sprüngen bewältigen muss. Und warum das für mich aber so ein Top-Pick ist, dass es nicht einfach nur eine verdünnte Übernahme von Super Nintendo, also Super Mario World Inhalten ist, sondern diese Formel des Jump'n'Runs wurde stilistisch ein bisschen neu gedacht. Also es gab nicht einfach nur, ah ja, es gibt was mit grünen Büschen und grünen Bäumen und Gras. Es gibt nicht Wasser, es gibt nicht Wüste, es gibt nicht Eis oder so, sondern da wurde nochmal ein bisschen geremixed und es gibt eben den Mond, was eher eine unübliche Levelwahl war für die Zeit, mal abgesehen irgendwie von DuckTales oder vielleicht dem einen oder anderen Mega Man. Das war außergewöhnlich und dann wurde es nur noch außergewöhnlicher mit Halloween-Levels oder einem Giganto-Mario, so einem mechanischen, durch den man mit dem kleinen Mario durchläuft. Also das fand ich schön einfallsreich und das hat mir dann gefallen, dass es so ein bisschen die ausgetretenen Pfade verlassen hat. Das war für mich so das Relevante. Aber Tobi, du hast ja schon gesagt, es wurden noch weitere strukturelle Elemente übernommen aus Super Mario World. Irgendwas mit Oberwelt und Levels und so. War da was?
Ja, genau. Also es ist die konsequente und logische Weiterentwicklung vom ersten Teil. Können wir auch gleich nochmal ganz kurz drüber sprechen. Aber es greift hier halt schon Dinge auf aus moderneren Spielgenerationen wie Super Mario World. Ich habe die Map gerade erwähnt. Also wir haben es hier mit einer großen Karte zu tun, die in unterschiedliche Welten aufgeteilt ist. Du hast gerade schon so ein paar genannt. Die Mond-Zone und die Makro-Zone, so heißt sie, wo man hier durch den Mario durchgeht. Es gibt noch eine Tree-Zone, eine Pumpkin-Zone und eine Turtle-Zone. Also alles so ja ein bisschen seltsame, obskure Welten, die weggehen von diesem prototypischen Eis-, Dschungel- und Wüstenwelten, die man sonst so kennt aus Jump'n'Runs und auch aus anderen Mario-Spielen. Das mag vielleicht auch wieder daran liegen, dass Shigeru Miyamoto nicht beteiligt war und Gunpei Yokoi hier, genau wie im ersten Teil schon, die Verantwortung hatte. Und auch da geht es ja schon so ein bisschen skurril zu. Du hast ja gerade schon Ägypten und die seltsam anmutenden Gegner im ersten Teil erwähnt. Und so ist das auch hier. Und das spielt sich wirklich deutlich besser als der Vorgänger, was auch möglicherweise an dem Backtracking liegt. Also hier liegt der Fokus viel mehr auf dem Explorativen, auf dem Erkunden der doch durchaus großen Level. Man hat hier Unterwasserwelten, man hat die Mondlevel, wo man mit Sperrkraft kämpfen muss. Das ist auch ganz spannend. Es ist also ein sehr nonlineares Spiel. Man kann jederzeit wählen, welche Welt man spielen möchte. Die Reihenfolge ist nicht vorgegeben. Man kann einzelne Level auch mehrmals spielen. Das ist sehr, sehr viel Abwechslung, wenn man bedenkt, dass jede Welt hier auch aus 3 bis 5 Leveln besteht, in denen übrigens natürlich jeweils am Ende ein Bossgegner besiegt werden muss. Unter anderem übrigens der Endgegner aus dem ersten Teil, der Tatanga. Und die Idee oder die Story hier im Spiel ist, also Mario ist ja unterwegs im Sarasaland, so hieß es, glaube ich, im Vorgänger und musste da Prinzessin Daisy befreien.
Das klingt nach Machtvakuum.
Richtig. Und das hat Wario genutzt, der hier in diesem Spiel sein Debüt hat und ist in die Mario-Welt beziehungsweise in das Mario-Land eingedrungen und hat sein Schloss besetzt. Und fieserweise hat er auch noch 6 Münzen gestohlen, die dem Untertitel seinen Namen verleihen. 6 Golden Coins heißt das Spiel ja auch. Und diese 6 Münzen sind dazu gedacht, um die Türen des Schlosses zu öffnen, in dem sich Wario versteckt hält, also Marios Schloss. Und das ist jetzt also die Aufgabe von Mario, nach seiner Rückkehr diese 6 Münzen zu finden, die er nach jedem Kampf mit einem Endboss am Ende einer jeweiligen Welt bekommt. Und ja, hat er alle 6 Münzen zusammen. Dann gibt's in den großen Bossfight gegen Wario und ja, Super Mario Land ist gerettet. Das ist so ein bisschen die Story dahinter. Es gibt so ein paar Neuerungen, die hatte ich gerade schon erwähnt. Unter anderem dieses Power-Up, den Hasi-Anzug. Also er kann sich hier in einen Hasen verwandeln, wenn er eine Möhre aufsammelt und hat dann die Möglichkeit, so schwebend zu Boden zu segeln.
Wie richtige Hasen halt.
Genau, wie richtige Hasen mit seinen Ohren. Also ein bisschen so, wie wir das schon auch durch den Umhang in Super Mario World kennen. Und es gibt noch so ein paar andere kleine spielerische Gimmicks, zum Beispiel eine Luftblase, in der Mario dann so durch die Luft schweben kann.
Ja,
das ist auch ganz cool. Aber was eigentlich das Allerbeste daran ist, weil es ja auch ein recht umfangreiches Spiel ist, man hat hier endlich die Möglichkeit zu speichern. Also es gibt 3 batteriegestützte Speicherslots auf dem Modul, mit denen ich meinen Spielstand nach einem abgeschlossenen Level speichern kann. Und das fand ich persönlich sehr, sehr cool damals.
Ja, du sprachst so vom Explorativen, dass man sich aussuchen kann, wo man hingeht und dass man Levels doppelt spielen kann. Das macht dann auch Spaß, wenn man sich das aussuchen darf, weil man einen Speicherstand hat. Vorher war es ja wirklich, man beißt sich einfach nur durch und man hat das erste Level 12 Millionen Mal gespielt und das letzte Level 5 Mal oder so.
Ja, das fand ich auch total cool. Das ist auch ein Grund, warum ich das mit in meinen Top 3 genommen habe, weil ich es einfach sehr, sehr oft gespielt habe, sehr gerne gespielt habe, weil man sich die Level aussuchen konnte. Es waren ja welche dabei, die einem besonders viel Spaß gemacht haben und die konnte man dann eben auch so oft spielen, wie man wollte. Und das fand ich ziemlich cool. Ich erinnere mich, dass ich diese Baumwelt, die Tree Zone, sehr geil fand. Aber auch dieser Mondlevel, total cool. Da hattest du mal die Musik übrigens dabei, Philippe, glaube ich. Ne? Kann das sein?
Ja, das stimmt.
Ja.
Okay, Philippe, warum ist dieser Titel in deinen Top 3?
Weil es zum einen damals so eine Offenbarung war, so dieses, sowas geht auch auf dem Gameboy, krass. Also all das mit dem Speichern und die großen Sprites und die schönen Bewegungen und die Komplexität. Zum anderen, weil es bis heute noch trägt, also es macht heute noch Spaß, sowas zu spielen. Und zum dritten, allgemein ist es so ein bisschen was spannend Episches. Also da bin ich so gestrickt, dass so ein Tetris oder so ein Dr. Mario bei mir oder sogar Rennspiele, in meinem Fall, muss man da sogar sagen, gar nicht so ein Top-3-Pick werden könnten, weil ihnen einfach so die Größe, die Schwere, die Gravitas fehlt. Und bei einem Gameboy, bei einem Keksdosenspiel von Gravitas sprechen ist schon ironisch, aber das kann Super Mario Land 2 ein bisschen.
Auf alle Fälle.
Ja, ich muss da wieder ein bisschen reingrätschen. Ich mag Mario Land viel lieber als Mario Land 2. Und ich muss aber auch sagen, so, da schlagen so 2 Herzen in meiner Brust. Ich fand das auch schon ein tolles Spiel. Und das hat auch ganz viel neu gemacht. Aber ich mochte, und das hast du gerade als Positivpunkt erwähnt, überhaupt nicht die großen Sprites. Das fand ich ganz schrecklich. Es passt nur noch ganz wenig auf den Bildschirm. Ich habe so ein großes Sprite, das gefühlt so alleine schon den halben Bildschirm einnimmt, dass ich wie so ein reingezoomtes Bild habe, wo ich bei Mario Land eine Übersicht hatte. So weit raus, kleines Sprite, das da rumrennt, ich sehe viel. Hatte ich immer das Gefühl, bei Mario Land 2 beuge ich mich zu weit nach vorne. Das hat mich total gefuchst. Ich fand das ganz blöd. Ich weiß nicht warum, aber das hat mich total kirre gemacht, dass ich mir diese Übersicht flöten gegangen ist. Ansonsten stimmt alles, was ihr sagt. Also ich habe es auch damals wahnsinnig gerne gespielt, aber ich weiß heute noch, dass ich mich als Kind total darüber geärgert habe, über diese großen, klobigen Sprites, die mir die Übersicht nehmen.
Hm. Fühle ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ich habe das damals auch so empfunden, weil der Unterschied wirklich groß ist. Also wer beide Teile kennt, der wird wissen, wovon wir sprechen. Aber ich habe mich da anscheinend sehr, sehr schnell dran gewöhnt. Ich habe Super Mario Land 1 auch total gerne gespielt. Und das wäre auch, wenn es das hier nicht geworden wäre, mein Pick gewesen. Weil das, glaube ich, das Spiel ist, was ich am allermeisten auf dem Game Boy gespielt habe und dass ich auch heute, glaube ich, noch in kürzester Zeit blind durchspielen könnte. Was mich bei dem jetzt so im Nachhinein so ein bisschen stört, will ich gar nicht sagen, aber was mir auffällt, man ist schon recht einsam in Super Mario Land 1. Da tut sich nicht so viel. Es ist ein sehr großer, sehr weitläufiger Screen mit wenig Action im Hintergrund. Und mit Action meine ich gar nicht Animationen, sondern auch Illustrationen. Also das ist schon relativ trist und da passiert sehr wenig. Also da ist man schon recht alleine mit Mario. Bei Super Mario Land 2 ist es einfach ein bisschen bunter, in Anführungszeichen. Ist natürlich ein Gameboy-Spiel, aber das ist einfach ein bisschen liebevoller, ein bisschen cartooniger, ein bisschen schöner einfach. Mhm. Es ist das schönere und wahrscheinlich objektiv auch bessere Spiel, aber ich mag auch definitiv beide. Und ich habe es ausgesucht, weil es für mich einfach ein Titel gewesen ist, der mich an das Super Nintendo erinnert hat. Da habe ich immer gerne rübergeschielt auf das Super Mario World und das hatte ich eben nicht. Also ich hatte ja keinen Super Nintendo. Der Game Boy war meine Konsole und als dann Super Mario Land 2 rauskam für den Game Boy, hatte ich einfach ein sehr ähnliches Spiel, mit dem ich dann auch einfach sehr, sehr viel Zeit verbracht habe und was ich mindestens genauso gerne mochte.
Ja, was Sebo sagt, das stimmt schon. Also wenn man Gameboy gespielt hat, dann musste man halt wählen aus, ist es grafisch packend ansprechend oder hat man eine große Übersicht? Und bei Super Mario Land 2 haben sie sich einfach dagegen entschieden, dass da viel Headroom ist, über den man einen Überblick hat, sondern es wurde dann auch auf kleinster Ebene explorativ. So, was scrollt denn vertikal nach oben oder nach unten, war dann die Frage, während man bei Super Mario Land kein vertikales Scrolling hatte, sondern man hat alles im Blick gehabt und konnte sich dann frei dort bewegen, ohne Überraschung.
Und es war ja auch echt ein recht später Titel im Lebenszyklus vom Game Boy. 93 war ja schon fast Feierabend mit dem Gerät. Und du hast es ja gerade schon gesagt, Philippe, ne? So ein Generationswechsel innerhalb der Konsole. Also alles, was ich davor hatte und kannte für den Game Boy, war meistens doch sehr schlicht. Mir hat das gefallen, mir ist das auch nicht so sehr aufgefallen. Aber so ein Motocross Maniacs, ein Quirk, ein Mario Land 1, ein weiß ich nicht, Solar Striker oder sowas. Das waren ja schon sehr, also grafisch sehr einfache Spiele. Ja, und die waren auch nicht unendlich komplex. Und da kam jetzt Super Mario Land 2 und das war halt wirklich ein Generationswechsel, ne? Also etwas komplett anderes, eine ganz andere Dimension, die man hier plötzlich hatte. Das hat sich schon fast 16-bittig angefühlt, wenn es nicht grün-grau gewesen wäre. Aber so vom Gameplay und von den Animationen und der Grafik und den Details war das schon einfach ein ganz, ganz anderes Universum als das, was ich vorher so kannte.
Ja, ich muss ganz kurz einwerfen. Wir haben hier die Güte der Emulation und ich habe hier so ein Nachmach-Game rumfliegen und habe mal eben im Hintergrund Mario 2 angeschmissen und muss mich total revidieren. Also aus heutiger Sicht, das ist gar nicht so schlimm. Also so richtig groß ist das Sprite gar nicht. Das ist total angenehm. Ich finde, man hat voll genug Übersicht. Also ja. Das ist so krass. Ich weiß, wie sehr mich das Kind gefuchst hat. Und ich sehe das hier gerade und denke mir, nö, ist total gut. Das kann man gut machen. Ja, sorry.
Also wir hatten die ersten Spiele auf dem Game Boy, die haben eher so das Konzept verkauft mit der Grafik. Und dann irgendwann entstanden die Spiele, die mehr so den Vibe mitverkauft haben mit der Grafik, die dann so ein bisschen Stimmung gemacht haben. Ja. Sebo, wenn ich überleiten darf, was für ein Vertreter ist denn dein Top-3-Pick, dein erstes?
Jetzt sag nicht Super Mario Land 2.
Nee, wäre komisch gewesen, wenn ich sage, mich haben die großen Sprites gestört, allein deswegen hat es ja schon nicht draufgepasst. Nee, ich habe nicht die ganz obvious Titel genommen. Markus hat ja im Vorfeld schon geunkt, Sebo nimmt bestimmt wieder was Unbekanntes. Ich glaube, ultra unbekannt sind meine Titel nicht, aber ich glaube auch nicht, dass sie sich mit euch doppeln. Außer vielleicht mein dritter Platz, den ich jetzt nenne, nachdem ich hier genug alle heiß gemacht habe. Und zwar handelt es sich hier um Batman, The Video Game von 1990 bei Sunsoft erschienen.
Ah.
Und ja, Batman hat, ehrlich gesagt, ist mir das hauptsächlich in Erinnerung geblieben, weil das Batman-Spiel unglaublich geile Musik hat. Das hat mit einigen der einprägsamsten Songs, also wenn man es gespielt hat und man hört es heute wieder, man ist, glaube ich, sofort wieder zurück in Gotham. Und ja, ich weiß gar nicht, das ist das einzige Spiel, zu dem ich jetzt keine große Geschichte habe aus meiner Top 3, wo ich irgendwas erzählen kann. Ich weiß also ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich da dran gekommen bin, was die Umstände waren. Ich weiß nur, dass ich das hatte. Ich hatte sowieso damals einige Batman-Dinge. Es gab bei diesem Riesenhype. Da kam der Film ins Kino mit Michael Keaton damals als Batman. Und das war so das Revival des Comic- und Superheldenfilms. Die liefen lange nicht gut. Es gab ja Superman, also die Superman-Filme, die so ganz respektabel waren, aber alles andere hat es irgendwie immer an die Wand gefahren. Und dann kam der Batman-Film. Und das war so, glaube ich, der erste Hype, den ich als Kind schon mitbekommen habe. Also ich war ja gar noch nicht Kinogänger oder irgendwie in der Popkultur groß bewandert, aber ich habe schon gemerkt, dass dieses Batman-Ding, das ist groß. Genau, wann kam der ins Kino? Wahrscheinlich eher 89 oder sowas.
89, genau, ja.
Und also ich weiß noch, den hatte ich sehr lange, ich hatte einen Batman-Bleistift, den habe ich geliebt. Das war total dumm, aber den hatte ich echt in jeder meiner Federpapier mit dabei und ich habe den so wenig wie möglich benutzt, damit ich lange was von dem hatte. Der war schwarz und da war ganz oft dieses goldene Batman-Symbol drauf. Der war mir heilig. Mhm. Fand ich ganz toll. Ja, genau. Und so hat es auch Batman in meinen Modulschacht geschafft. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe das jetzt im Vorfeld nicht nochmal gespielt, einfach weil ich es zeitmäßig nicht geschafft habe. Ich korrigiere mich um Kopf und Kragen und habe dann nicht so viel Zeit gefunden, wie ich wollte und habe mir dann einen Longplay angeguckt. Und ja, Batman ist ein Run and Gun, ne? Genau, ja. Du bist Batman und du ballerst. Total typisch, wir alle wissen, Batman rennt ja und schießt die ganze Zeit Schurken über den Haufen in den Film. Also hier kann er schießen. Und er hat verschiedene Pistolen. Es gibt irgendwie eine normale Knarre und dann gibt es so eine, die so einen wellenförmigen Schuss abfeuert und eine, die so einen dicken, kugelförmigen Schuss hat. Und man kann noch weitere Extras einsammeln, so wie Batarangs, die so um einen rumfliegen, wie so Satelliten. Und davon kann man mehrere haben, die wehren dann auch Schüsse ab oder können Feinde beschädigen. Und so kämpft man sich durch Gotham. Das Spiel sieht sehr simpel aus. Also man hat nette Hintergründe, aber es hat sehr kleine, fitzelige Sprites. Alles sieht so ein bisschen knuffig aus. Und es ist so wirklich viel Jump'n'Run mit so Blöcken, die man auch wie bei Mario mäßig so wegschießen kann. Und ja, es erzählt so ganz grob die Geschichte des Films nach, aber wirklich nur so ganz grob. Also im Endeffekt, es gibt, glaube ich, zwei wirkliche Bosse. Einmal den Joker, bevor der Joker geworden ist. Sorry, Joker, ich habe dein Ex-Namen vergessen. Aber den trifft Batman so, ich glaube, am Ende der dritten Stage. Und dann im Kampf fällt er dann in die Säure und wird halt der Schurke, also noch schurkiger. Ja, und dann kämpft sich Batman weiter durch die Gegend, er kommt noch in ein Museum, er steigt auch so Mario-Style in sein Batwing und dann gibt's zwei oder drei Level, die ein Shoot'em-up sind. Man schießt auf andere Hubschrauber, Flugzeuge, Heißluftballons und aus Gründen riesige fliegende Ballerfestungen. Auch alles genauso wie im Film, natürlich.
Ja, ja.
Und genau, und am Ende kämpft man sich noch ein bisschen durch ein Museum und gegen Selbstschussanlagen und so und dann landet man beim Joker. Und ich muss sagen, der Joker und der Ex-Joker, die sind tatsächlich große, richtige Sprites, witzigerweise. Batman ist da jetzt so ein kleiner Futzelwicht gegen. Genau, und dann macht man den Joker platt und hat's geschafft. Und das war's. Das ist Batman, das Videospiel. Und ich habe das als Kind geliebt. Ich fand das richtig cool. Ich fand die Musik unglaublich gut. Ich fand, die hat so eine düstere, bedrohliche, aber auch spannende Atmosphäre aufgebaut. Und mir ist das in der Recherche nochmal aufgefallen. Ich glaube, der Game Boy ist so der Ursprung meiner Liebe für Videospiel, Computerspielmusik. Also wenn man kein Gameboy-Afficionado ist, dann klingt das irgendwie als ein bisschen quietschig und piepsig, aber ich bin doch immer wieder überrascht, was für tolle Musik man aus diesem kleinen Kasten zaubern konnte. Und ja. Batman ist ein Paradebeispiel dafür. Unheimlich toller Soundtrack und immer noch auch ein spaßiges Spiel. Also ist für mich eine runde Geschichte und bei mir Platz 3. Habt ihr Erfahrungen mit dem dunklen Rächer gesammelt?
Mit dem dunklen Rächer, ja. Mit dem Spiel selber nicht.
Damals, als du Schurke warst und Batman bin. Ja, okay.
Ich kenne das wohl, aber ich glaube auch eher aus Let's Plays oder sowas. Vielleicht habe ich es auch mal irgendwie gespielt, irgendwie bei irgendwem, aber ich habe es nicht gehabt. Ich war 89, 90 im Kino und habe den da gesehen, war sehr angefixt davon und fand es auch total geil. Ich habe das Spiel auf dem C64 gespielt. Ich glaube, das war relativ ähnlich. Das hat ja auch so lose die Handlung bedient. Und auf dem Gameboy kenne ich das aber nicht. Habe mir das gerade eben mal so nebenbei angeschaut im Let's Play. Und ja, das sieht nett aus auf jeden Fall. Ne? Kleine, niedliche Sprites, relativ detailliert. Gefällt mir so auf den ersten Blick ganz gut. Ich kenne tatsächlich auch den Track aus dem einen Level, aus dieser Axis Chemical Stage. Der war mir tatsächlich auch geläufig und ich musste gerade so ein bisschen dran denken, worüber wir neulich gesprochen haben, als wir über Terminator geredet haben. Da ging es ja auch so um Filmversoftungen und dass die einzelnen Level von der Mechanik und vom Genre der Handlung des Spiels anpassen. Haben wir festgestellt, war bei Terminator auch schon so, dass es da diese Motorradsequenzen gab und die Run-and-Gun-Sequenzen und die Brawler-Sequenzen und so weiter. Ist hier so also ähnlich. Es gibt diese Run-and-Gun-Sequenzen, aber eben auch diese Szenen, wo wir mit dem Batwing zum Beispiel rumfliegen. Also das haben sie hier auch ganz schön umgesetzt. Ja, macht einen guten Eindruck, aber ich kenne es selber gar nicht, leider.
Philippe, hast du das gehabt?
Gar nicht, nö. Komplett drumherum, alles andere, was Batman ist, irgendwie schon mitbekommen. Also von George Clooney in so ein Batsuit über die Animated Series, bis hin zu den Christopher Nolan Filmen, das habe ich mitbekommen. Ich habe ein bisschen das NES-Spiel ausprobiert, weil es hieß, dass das für seine Zeit auch sehr weit vorne war. Oder den Animated Series Ableger auf dem Super Nintendo, der echt komplex ist von den Waffen und den Mechaniken, die man dann wählen kann. Aber das Grundlegendste, das Most Basic, das Gameboy-Spiel, das habe ich tatsächlich nie berührt, nie gesehen.
Also es gab ja eine ganze Menge Batman-Spiele und ich glaube, die waren alle überall anders. Also ich glaube, das ist Gameboy-Spiel stand für sich und ich habe nämlich auch noch, glaube ich, was gab es auf dem Atari war, ein Batman-Spiel gehabt und da erinnere ich mich hauptsächlich an die Fahrpassagen, wo man mit dem Batmobil unterwegs war und dann musste man immer so Seile schießen, mit dem man sich dann quasi, weil es so schnell war, um die Kurve gezogen hat. Und später musste man auch mit dem Batwing durch die Gegend fliegen und musste mit den scharfen Kanten die Gasballons abschneiden und sowas. Mhm. Genau, das war nochmal ganz anders wieder, aber fand ich, glaube ich, auch ganz cool damals. Da hat es auch so ein großes Batman-Sprite gegeben und da hat man, glaube ich, auch hauptsächlich geboxt, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Gameboy-Spiel, ich bin mir ziemlich sicher, das war eigentlich mal ein anderes Spiel und die haben da Batman drüber gestülpt. So wirkt das jedenfalls auf mich. So wie man
ein Reskin halt, ja.
Ja, genau, so wie man dann beim Tennisspiel Mario auf den Schiedsrichterplatz setzt oder eben auch als Arzt benutzt. Ich bin mir nicht 100% sicher. Es ist natürlich auch schon irgendwie der Joker auch drin und auch irgendwie eine Großstadt, aber ich habe so das vage Gefühl, dass das eigentlich mal ein anderes Spiel war. Und man hat gedacht, da kann man Batman dazu packen. Ja, ich bin ja mal gespannt. Vielleicht kennt's von den Zuhörern jemand und sagt jetzt, ja, Sebo, ich fühle das. Voll gut, dass du es mitgebracht hast. Könnt ihr uns dann ja in die Kommentare schreiben. Tolles Spiel. Und war bei mir schon ganz oft als Idee für eine von unseren Themes-Folgen mit dem Gepäck, aber habe ich bis jetzt noch nicht durchgezogen. Jetzt habe ich es vielleicht gespoilert. Irgendwann taucht es bestimmt mal auf.
Na, dann hast du ja noch einen Ass im Ärmel. Ja, dann bin ich wohl wieder an der Reihe. Mein zweiter Pick für diese Runde. Wir bleiben so ein bisschen bei Spielen, die aus einer, Filmvorlage ist es nicht wirklich, aber eine Serienvorlage, die aus dieser Richtung kommen. Und zwar habe ich dabei von 1991 DuckTales.
Ah ja, ach, großartig.
Ja. Ja, schöner Pick.
Ja, finde ich auch. Ein Lizenzspiel von Capcom. Weder von Nintendo gepublished noch entwickelt, ist damals fürs NES und den Game Boy erschienen, vom Team, das auch schon die Mega Man-Reihe umgesetzt hatte. Eigentlich ist das Spiel ein klassisches Jump'n'Run, ein 2D-Sidescroller, wobei auch nicht ganz so klassisch, denn die Steuerung ist schon ein bisschen besonders, denn Dagobert Duck, unser Protagonist hier in dem Spiel, oder Uncle Scrooge, wie er im amerikanischen Original heißt, bewegt sich eigentlich die meiste Zeit springend durchs Spiel. Also ist es eher ein Jump and Jump, könnte man sagen. Komme ich gleich noch mal ein bisschen darauf zu sprechen. Das Spiel lehnt sich stark an die Zeichentrickserie an. DuckTales, Neues aus Entenhausen. Die kam hier in den 80ern und 90ern ja sehr, sehr gut an bei uns. Ist dann ab 89 in Deutschland gestartet, mit 100 Folgen in 4 Staffeln ausgestrahlt. Und die Serie erzählt von den Abenteuern der Entenhausener Bewohner, wobei die drei Neffen, Tick, Trick und Track und Onkel Dagobert hier im Mittelpunkt stehen. Onkel Donald kommt eigentlich gar nicht vor, auch aus Gründen. Der verlässt nämlich die Serie bzw. Entenhausen zu Beginn der ersten Folge, glaube ich, und fährt zur See oder so.
Ich wollte gerade sagen, der muss wohin, ne? Der geht Zigaretten holen.
Der ist dann einfach die gesamte Serie über nicht am Start. Die genauen Hintergründe kenne ich da gar nicht. Ist auch nicht so wichtig. Im Spiel selber geht's dann darum, 5 Welten zu durchschreiten. Das ist also eingeteilt in 5 Sequenzen. Den Amazonas, Transsilvanien, afrikanische Minen, eine Himalaya-Welt und den Mond. Und auch hier kann der Spieler selber entscheiden, wo er starten möchte. Das ist so wie bei Mega Man auch, glaube ich, ne? Da ist es ja auch eine offene Spielwelt. Und eben bei Super Mario Land 2 hatten wir das auch schon. Und am Ende eines jeden Levels muss dann natürlich ein Bossgegner besiegt werden. Und das Besondere dabei ist eben, das habe ich gerade schon angedeutet, die Steuerung. Denn Onkel Dagobert läuft und hüpft nicht, kann er natürlich auch durchs Spiel, sondern er hüpft die meiste Zeit auf seinem Pogo-Stick, auf seinem Spazierstock. Und dazu gibt es eine etwas skurrile Steuerung, die aber recht gut funktioniert, finde ich. Man springt da in die Luft und hält dann die B-Taste gedrückt und springt dann im Prinzip permanent dadurch so lange, bis man die Taste wieder loslässt. Und das Gute daran ist, dass man so auch Hindernisse aus dem Weg räumen kann, denen man so begegnet, also Felsbrocken oder sowas, kann man damit locker zertrümmern. Manchmal werden dadurch auch Bonus-Items freigesetzt, Schätze, Juwelen, Diamanten und sowas. Und man kann den Stick auch gegen Hindernisse schlagen, wenn man dann doch zu Fuß unterwegs ist, und dadurch auch Gegenstände freigeben oder Gegner aus dem Weg räumen. Und während des Spiels tauchen immer mal wieder andere bekannte Figuren aus dem Entenhausen-Universum auf. Quack, der Bruchpilot zum Beispiel. Frieda und Niki, die kennt man auch nur aus der Serie. Oder Gunde Gaukelei und dererlei Charaktere. Und jedes Level hat neben grafischen Besonderheiten auch spielerisch so ein bisschen seine Eigenart. Da kann man sich zum Beispiel in Transsilvanien teleportieren durch Spiegel oder sich von Quack mit einem Hubschrauber über Hindernisse fliegen lassen oder sowas. Also die Charaktere sind hier ganz nett eingewoben in die Spielhandlung. Und es geht hier natürlich nicht darum, eine Prinzessin zu retten oder ähnliches, sondern es geht eigentlich darum, besonders viel Geld zu scheffeln, wie das natürlich so die Art von Onkel Dagobert ist. Und zwar gibt es in jedem Level zum Ende nach einem besiegten Bossgegner einen Schatz, und gleichzeitig ist es die Aufgabe im Spiel, so viel Geld, Schätze, Juwelen und Edelsteine zu sammeln, wie es nur irgendwie geht. Und ja, sind dann alle 5 Schätze gefunden, muss man nochmal nach Transsilvanien zurückkehren. Das erfährt man durch entsprechende Hinweise, die man immer mal wieder bekommt von den Charakteren, denen man so begegnet im Spiel, und muss dort dann gegen Dracula kämpfen und kriegt dann nochmal einen besonders großen Schatz und hat das Spiel dann geschafft. Und ja, so funktioniert das im Großen und Ganzen. Es wird hier eine sehr, sehr schöne Entenhausener Disney-Atmosphäre erzeugt, und das hat mir in dem Spiel immer ganz gut gefallen. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr das in eurer Sammlung gehabt?
Ich hatte das nicht, also nicht selber. Meine Schwester, habe ich ja mal in einer anderen der Gameboy-Folge, hatte dann auch über einen Gameboy. Das war ja bei uns dieses seltene Ereignis, dass ich was bekommen habe, was meine Schwester auch gerne haben wollte. Hat die uns nicht schon mal für eine Gameboy-Folge einen Einsprecher gemacht? Ich erinnere mich da vage.
Ja.
Genau. Hier, dann liebe Grüße an Tinker. Hi, du bist nochmal namentlich erwähnt. Und die hatte auch einen Gameboy und die hat dann auch eigene Spiele gehabt. Und das war für mich immer so ein bisschen weird, aber auch cool, weil ich dann ja mehr Spiele quasi zu Hause hatte. Und die hatte Kirby auf jeden Fall und halt auch DuckTales. Das war Tinkers Spiel. Und ich fand DuckTales total super. Also ich fand es richtig, richtig gut. Das hat auch ganz tolle Musik, das hat eine schöne Grafik, das spielt sich ultra fluffig. Das macht total Spaß, diese Pogo-Stick-Mechanik, da durch die Gegend zu hüpfen.
Klingt ein bisschen sperrig, funktioniert aber total gut, ne?
Ja, ich mochte das wirklich richtig gerne. Ich muss sagen, ich fand fast alle von Tinkers Spielen toll. Also ich mochte auch Kirby wahnsinnig gerne. Hätte ich mir auch nie gekauft. Und ich glaube, DuckTales wäre jetzt auch gar nicht so in meinem Beuteschema gewesen, aber dadurch, dass ich es hatte, habe ich es ja auch gespielt. Und ist ein hervorragendes Spiel. Ist auch ein toller Pick. Kann ich alles so unterschreiben.
Danke. Philippe, wie sieht's bei dir aus?
Ich hatte leider nie so richtig Kontakt damit, aber ich weiß, dass ich es total großartig finde, wie gut der optische Stil getroffen ist. Also wie sehr es sich wirklich wie Disney anfühlt, obwohl es 8-Bit ist. Also sogar in grün-schwarz funktioniert es ganz gut. Vielleicht war ich ein bisschen outgeweirdet, also vielleicht fand ich es einfach sehr irritierend oder erstmal ungewohnt, dass dieses Jump'n'Run, dass das Run gar nicht so im Vordergrund stand, und dann fiel es mir schwer, mit gebrochenen Konventionen klarzukommen. Aber ich glaube, das wäre so eins der Spiele, die man auch gut nachholen kann, weil sie einfach atmosphärisch und vom tighten Gameplay her immer noch viel hergeben.
Das glaube ich auch. Also das ist, glaube ich, ein recht gut gealtertes Spiel. Es ist eine Weile her, dass ich es mal gespielt habe, aber ich habe es mal gespielt in den letzten Jahren und ich hatte da auf jeden Fall noch so meinen Spaß dran. Ich habe es ausgesucht, weil ich ja großer Disney- und Entenhausen-Fan war und bin, und ich habe damals die lustigen Taschenbücher verschlungen, und gerade zu der Zeit so war das auch noch ein großes Thema bei mir, lustige Taschenbücher, und ich mag einfach diesen Disney-Entenhausen-Kosmos und alles, was dazugehört, ne? Die Charaktere und die Orte und so weiter. Und die Serie kannte ich natürlich auch und habe die gerne im Fernsehen geguckt. Und ich war da schon sehr angefixt, als ich gesehen habe, dass es das alles auch plötzlich als Gameboy-Spiel gibt. Und der Gameboy war damals einfach mein Fenster zu aktuellen Spielen. Ich hatte ja sonst nur meinen C64 und der war damals ja schon relativ outdated. Und von meiner Oma habe ich das Spiel dann damals zu Ostern bekommen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich das Spiel damals wirklich sehr, sehr viel und gerne gespielt habe. Ich war auch verliebt in das Cover. Das war richtig, richtig schön illustriert. Und ja, da war immer so ein bisschen Nostalgie für mich damals schon, obwohl ich ja erst, weiß nicht, 12, 13 war, mit im Spiel, weil Entenhausen für mich einfach schon immer so ein Stück Kindheit gewesen ist damals. Und da konnte man sehr, sehr schön eintauchen in diese, ja, in diese heile, bunte, beziehungsweise grau, grüne Disney-Welt.
Kleine Anekdote am Rande. Heute auf der Arbeit hat ein Kollege von mir für Kinder, ich arbeite mit Kindern, also als Erzieher, Musik vorgespielt, so ein bisschen als Quiz, und es waren ganz viele Disney-Club-Serien-Intros dabei, und es gab Kinder, also sagen wir mal so 8-9-Jährige, die mitsingen konnten. Diese Intro-Melodien sind 35, 40 Jahre alt, und heutzutage gibt es noch Kinder, die das mitsingen können. Das
echt?
Ist Qualität, nachhaltige Qualität, muss ich sagen.
Hast du ein Beispiel?
Chip und Chap zum Beispiel.
Ah, okay, cool, witzig.
Da habe ich direkt eine Frage, wo wir gerade schon mal Kindheitserinnerungen, alte Serien und sowas sind. Bei uns ist gerade Abi-Streich, und heute sind die 13. Klassen rumgelaufen und haben mit Bonbons geworfen und Musik gemacht, und es wurde getanzt in der Pause. Und ich war überrascht, wie viele Fünftklässler tatsächlich extrem gut den Gangnam-Style können. Grüße an Yusuf, okay. Ich war extrem beeindruckt. Und ich wollte euch dabei fragen, die 13. Klässler sahen alle merkwürdig aus. Und dann schrieb heute Nachmittag irgendwer in der Lehrergruppe, was war heute eigentlich für ein Motto? Und dann meinte einer, es war Helden der Kindheit. Und ich weiß, eins der Mädels lief in so einem Superheldenkostüm rum, und ein anderes Mädel hatte eine WASD auf seinem Bauch. Ich weiß gar nicht genau, warum. Und dann musste ich aber nachdenken, also als was wäre ich denn gegangen, was wäre denn der Held meiner Kindheit? Und ich war so, ah, He-Man, nee, Odysseus 31, nee, Captain Planet. Und tatsächlich bin ich dann im Endeffekt bei Fireball hängen geblieben. Ich wäre als Fireball aus Saber Rider gegangen. Der hatte das coole Auto und der hatte diesen coolen Anzug und eine Pistole. Als was wärt ihr gegangen?
Boah, das ist aber schwierig. Jetzt so spontan auch noch, Kindheitsheld. Da gab es sicherlich viele. Ich denke da auch als allererstes an diese ganzen, ja, Saturday Morning TV-Serien, die ich sehr gerne geschaut habe. Aber wenn ich mich da jetzt so entscheiden müsste, finde ich total schwierig. Kann ich vielleicht noch ein bisschen rum überlegen und kurz für Liebe zu Wort bitten?
Ja klar, kein Problem. Ich vermute mal, dass ich bei der Wahl zwischen Matrosinnen, Schuluniform und Fußballtrikot eher bei Fußballtrikot gelandet wäre. Also so viel ich Sailor Moon auch geguckt habe, ich glaube, ich wäre dann eher als Captain Tsubasa gegangen.
Ja, hervorragende Wahl. Ich fand es auch super. Ich hatte dann auch in der Gruppe gefragt, und eine Kollegin meinte Pumuckl und eine andere Kollegin meinte Sailor Moon. Und ich dachte auch so, oh ja, Tuxedo Mask wäre auch nice. Den fand ich auch immer cool. Aber eine sehr schöne Wahl, liebe.
Okay, jetzt hatte ich ja noch ein paar Sekunden Zeit. Also ich glaube, was ich wirklich am allermeisten sowohl gelesen als auch per Hörspiel gehört habe, und das war das Erste, was mir eben so in den Sinn kam, ist Tim und Struppi tatsächlich. Vielleicht wäre ich als Tim gegangen.
Ja, cool. Schöne Auswahl. Sehr gut. Ja. Also, jetzt kennt ihr unsere Kindheitshelden-Faschingsverkleidungsidee. Und wir alle kennen Tobis Platz 2. Was wär's denn gewesen? Hättest du als nächstes eigentlich Mario genommen, oder wärst du jetzt sowieso zu DuckTales gekommen?
Ich wäre jetzt sowieso zu DuckTales gekommen, natürlich.
Alright. Alles klar. Gut, Philippe, dein Platz 2.
Ja, mit meinem Platz 2, also die letzten Male habe ich Sebo ja oft eine Freude gemacht mit irgendwelchen Kirchentonarten. Jetzt werde ich Sebo vergraulen. Er wird sofort aus dem Call heraus katapultiert werden, wenn ich sage, dass mein Platz 2 Donkey Kong Land 2 ist. Da kommen Affen drin Affe. Vor.
Ich mag keine Affen.
Sebo, der Affenablehner.
Ich sag's euch, aber meine Frau und meine kleine Tochter gucken gerade abends im Runterkommen immer total glücklich Affendokus auf Disney. Und, oh, wow. Naja, cool. Ich toleriere das.
Aber was hast du denn gegen Affen, Sebo?
Weißt du, ich finde Affen so langweilig. Irgendwie werde ich mit Affen nicht warm, ich weiß auch nicht. Ich mag auch nicht, dass ihre Popos so raushängen.
Okay, na gut. Philippe, erzähl du uns doch lieber von Donkey Kong Land 2.
Ich zieh's mal von der anderen Seite auf. Also abgesehen davon, dass es erst im September 96 für den Game Boy rauskam und von Rare entwickelt wurde, 96, da gab es das N64 schon. Das war sehr, sehr spät im Gameboy-Lebenszyklus. Also, das ist jetzt einmal so das Faktische, aber sehr subjektiv war es ein großes Erlebnis für mich, weil ich sehr lange eben nur diese Keksdose hatte und ein NES und sonst nicht so die Möglichkeit oder den Zugang zu Next-Gen-Konsolen. Da ging es ja schon längst los mit eben diesen 3D-Konsolen. Mhm. Und dann war das so ein bisschen Schnuppern in halbwegs aktuelle Grafik mit dieser Pseudo-Computer-Render-Grafik, die auf den Gameboy da so runtergestampft wurde. Und auch so diese Level-Architekturen, die es da gab, mit diesen unfassbar vielen Takelagen, die man rauf und runter kletterte und irgendwelche Tonnen in Donkey Kong Country und dann auch Land, mit denen man durch die Gegend geschossen wurde und Loren-Level, die richtig rasant waren. Das war alles so neuartig und das war eben so dieser dankbare Zugang, runtergestampft auf 8-Bit, auf den ich dann den Zugriff hatte. Und es war eins der ganz wenigen Spiele, die ich schon damals als Kind, wie alt war ich da? Lass mich kurz rechnen, 14. Also als Jugendlicher auch wirklich komplett durchgespielt habe, im kompletten Umfang. Das war ja für mich als nicht so geschickten Videospieler eher eine Ausnahme. Mit all diesen stressigen Unterwasser-Levels, mit sich verändernden Wasserhöhen, also Wasserstandshöhen und womöglich auch noch irgendwelche dornigen Gänge, in die man nicht reingeraten durfte und dann sucht man trotzdem noch nach den geheimen Decay-Münzen oder nach den Buchstaben oder was auch immer. Es war so schwer und so kompliziert und trotzdem bin ich so dran geblieben und habe es bis zum Ende durchgespielt, alles erlebt. Es war so subjektiv einfach ein ganz anderes neues Erlebnis für mich. Super Mario Land 2 zum Beispiel habe ich nie ganz durchgespielt und auch sonst kaum ein Spiel. Aber das war so eine Offenbarung für mich. Ach, sowas geht. Ich kann auch Spiele durchspielen. Ich kannte das immer nur von den anderen Leuten auf dem Schulhof, die irgendwelche abgefahrenen, super harten, super schweren Spiele durchgespielt haben. Ja, das ist so mein Zugang dazu. Habt ihr denn einen Zugang zu dem Spiel?
Da bin ich raus. Ich habe ja ganz viel immer gespielt, aber Donkey Kong gar nicht. Also ich habe das, glaube ich, nur mitgekriegt damals, als es dieses Render-Style-mäßige fürs SNES gab und habe das erst sehr spät gespielt. Ich fand das auch, sah damals aus Screenshots ganz toll aus und als ich dann echt gespielt habe, fand ich, sah es ganz schrecklich aus und gar nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und nee, aber wie gesagt, da ich ein reges Desinteresse an Affen hatte, habe ich mich nie an Donkey Kong gewagt. Das war für mich quasi nicht existent. Tobi, hast du den Affen durch den Dschungel gejagt?
Nee, eigentlich nicht. Also zumindest nicht auf dem Gameboy. Ich habe mir das gerade mal angeschaut nebenbei. Ich kannte das nämlich gar nicht. Und ja, es gibt schon starke Donkey Kong Country Vibes. Und ich weiß, was du meinst, Philippe. Es ist ja auch hier so ein, ja, wie der vorhin schon erwähnte Generationswechsel, aber noch eine Generation weiter für den Gameboy. Und das ist ja scheinbar schon von 1996, als es erschienen ist, wenn ich das hier richtig sehe zumindest. Und das ist ja wirklich sehr spät für den Gameboy. Mein Problem ist so ein bisschen, ich kenne Donkey Kong Country und mag das sehr gerne und finde es wunderhübsch. Und das hier ist im Prinzip ja die runtergecrunchte und sehr reduzierte Form davon. Also man erkennt schon die Vorlage ist es ja gar nicht, wollte ich schon fast sagen. Aber man kennt ja das Original aus Donkey Kong Country und das hier ist ja deutlich erkennbar, aber ja leider eben nicht ganz so hübsch und farbenfroh und flüssig und ausgestaltet. Aber es ist schon für ein Gameboy-Spiel durchaus beeindruckend, muss ich sagen. Das sieht schon ganz nett aus. Aber ja, man sieht auch, dass es eigentlich nicht auf das System gehört, sondern auf eine bisschen potentere Konsole. Hm. Aber ich kann durchaus verstehen, dass das seinen Reiz ausgeübt hat damals. Ein bisschen so, wie wir das vorhin bei Super Mario Land 2 auch schon festgestellt haben. Und ich bin ansonsten ein großer Fan der Donkey Kong Country-Reihe. Die finde ich einfach unfassbar gut. Ich bin mir sicher, dass mir das ja auch Spaß gemacht hätte.
Donkey Kong Land 1 hatte ich davor auch meine ich, durchgespielt, aber es fühlte sich ganz anders an, weil, und da sind wir wieder bei diesem so reinzoomen und große Sprites haben und einen Überblick über den, über das Level haben. Donkey Kong Land 1 hatte einfach Schwierigkeiten mit der Kameraführung und dass die dann immer sehr doll hin und her geschwenkt hat, damit man mit der Geschwindigkeit des Spielverlaufs mithalten konnte und sehen konnte, was passiert ist. Und wenn man dann einmal die Laufrichtung umgedreht hat, dann schoss es einfach nur, also schoss die Kamera einmal über den kompletten Level. Und das haben sie bei Donkey Kong Land 2 einfach sehr gut hinbekommen. Und schön war eben auch, dass man Dixie steuern konnte und diese Schwebepassagen waren immer sehr dankbar, was dann etwas Schwierigkeitsgrad rausgenommen hat. Vorher hatte man eben nur Donkey und Diddy und musste dann zusehen, wie man mit irgendwelchen Rollen vorankam, und durch die Auswahl zwischen Diddy und Dixie, die man nie gleichzeitig auf dem Bildschirm hatte, man konnte sich nicht gegenseitig werfen, sondern nur so mit einer Puffwolke zwischen den beiden Charakteren wechseln. Dadurch, dass man Diddy und Dixie hatte, war die Auswahl für die jeweilige Passage immer sehr angenehm und sehr dankbar. Schön war es auch, dass man die tierischen Companions, dass man die trotzdem reiten konnte und dass das alles sehr gut auf den kleinen und auflösungsschwachen Bildschirm angepasst war. Das Bild war insgesamt etwas heller und kontraststärker. Donkey Kong Land 1 war sehr dunkel und man hat auch sehr wenig erkannt. Es war ein schöner Fortschritt und hat dann dadurch auch sehr Spaß gemacht, war sehr griffig, ließ sich sehr gut runterspielen.
Ja, auch das habe ich mir eben mal angeschaut. Also ich bin wirklich einigermaßen beeindruckt. Ich hatte die Spiele gar nicht auf dem Schirm. Das sieht ja wirklich eigentlich erstmal so von der Animation und von dem Detailgrad und dem nicht nach Gameboy aus. Ja, schon ganz cool.
Und für ein Gameboy Color sollte es dann tatsächlich Donkey Kong Country geben. Also immer noch Gameboy, aber eine 1:1 Portierung vom Super Nintendo Spiel, so gut es eben ging, aber da wurden halt keine Levels angepasst oder so, wie es in den Land-Teilen waren, sondern es waren die Levels aus dem eigentlichen Spiel.
Ja, sehr cool.
Dann hören wir mal auf, von Affen zu reden, und Sebo kann sich wieder mehr seinen Vorlieben und Neigungen widmen.
Ja, machen wir doch mit Tieren direkt weiter. Bei mir geht's um Schildkröten. Und zwar ist bei mir auf Platz 2 gelandet das Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Back from the Sewers Spiel. Also das zweite Ninja Turtles Spiel für den Game Boy. Auch hier muss ich sagen, spielt wieder Musik ein ganz großer Teil an der Faszination. Hier ist in wirklich schöner Art das berühmte Titellied mit dabei. Und meine Lieblingspausenmelodie ever bei irgendeinem Spiel, auch die habe ich, glaube ich, schon mal mitgehabt bei einem Quiz oder wollte sie schon mal mitbringen, ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall hat es eine ganz großartige Pausenmelodie. Ich habe gerade gelernt noch, dass es eins der ersten Gameboy-Spiele war, die digitale Sprache dabei haben. Und zwar hat man einen Cowabunga gehört am Anfang. Und wenn man Pause gedrückt hat, dann hieß es Pizza Time. Und dann setzte die Melodie ein und man sah einen der Turtles mit einem Stück Pizza in der Hand und der hat sich erstmal was gegönnt vom ganzen Foot Clan abschlachten. Ja, also Ninja Turtles 2, ich habe gerade nochmal geguckt, das ist 1992 erschienen im Mai und ich weiß aber noch, ich habe das zu Ostern gekriegt, also muss ich das 1993 bekommen haben, weil im Mai ist Ostern ja bekanntermaßen schon vorbei. Meistens, und das war für mich eine weirde Zeit. Und zwar war ich da so noch nicht so bereit, schon ein Jugendlicher zu sein, weil ich habe ja die Turtles echt gerne gemocht und ich habe auch die Serie gerne gemocht und ich habe auch die Actionfiguren gehabt. So. Und eigentlich fand ich, dass ich irgendwie schon zu alt war. So mit 12, 13 spielt man eigentlich nicht mehr so mit Actionfiguren. Aber die sahen so cool aus und die hatten Ninja-Stelle dabei und so ganz so coole Waffen und die waren beweglich und die sahen echt cool aus. Ich habe die irgendwo noch auf dem Dachboden. Ich glaube, ich habe die vor 2 Jahren mal meiner mittleren Tochter vermacht, weil die Turtles auch so cool fand. Ja, also ich war ein großer Turtles-Fan. Ich war noch nicht ganz bereit, wegzugehen von Actionfiguren ins Teenie-Dasein. Ich wusste noch gar nicht, was macht man denn da so, wenn man nicht mehr mit Lego baut und mit Actionfiguren spielt und so. Was passiert denn da dann? Genau, und war extrem heiß auf dieses Turtles-Spiel. Und ich weiß noch, das war das Allerschlimmste an der Sache. Ich durfte mir dass bei meinen Großeltern, ich durfte mir ein Gameboy-Spiel aussuchen und ich habe mir das Turf-Spiel ausgesucht, weil das Cover war auch so geil. Die gucken da so verwegen aus dem Gullideckel raus und sieht so ein bisschen düster und cool aus. Und dann haben wir das mitgenommen. Ich wusste also schon, ich kriege das. Aber ich durfte es ja noch nicht haben. Und auf der Rückfahrt im Auto habe ich so ein bisschen gebettelt. Und dann durfte ich das schon mal aufmachen und habe mir schon mal die Anleitung angeguckt. Und ich bin gestorben. Also das war so, okay, das kann man also machen. Und so gehen die Angriffe und darum geht's. Und dann musste ich Wochen warten. Und während ich mir so vorgestellt habe, wie ist denn das Spiel dann? Und jetzt, was macht man denn dann? Und das ist ja so, ah. Also das war so das schlimmste Teasing, was man sich vorstellen kann. Zum Glück fand ich das Spiel dann echt hervorragend. Und im Endeffekt, man spielt die vier Turtles, Donatello, Michelangelo, Leonardo und
Raphael,
ja, genau. Und das sind quasi deine vier Leben. Und es gibt, glaube ich, weiß gar nicht, 6, 7 Levels gibt's. Und man schnetzelt sich dadurch die Gegner durch und landet überraschenderweise in Abflusskanälen, aber auch in der Stadt und später über den Wolken und ich glaube in Cranks fahrender Festung und man trifft auf Bebop und Rocksteady und Krang und Shredder und den, ich habe vergessen, wie heißt der fliegende Arzt, der so halb Fliege, halb Arzt ist. Na egal, der ist auch mit dabei. Und das ist nämlich so aufgebaut, man hat quasi wie vier Leben. Man kann am Anfang sich einen der Turtles aussuchen, das kann man, glaube ich, auch vor jedem Level beginnen. Und die haben eine Lebensleiste. Und wenn die Lebensleiste aufgebraucht ist, dann fällt man auf Popo, ist traurig und dann ist das der jeweilige Turtle gefangen. Und man muss einen der anderen drei auswählen. Und man hat immer am Ende des Levels die Chance, die Turtles wieder freizukloppen. Dazu muss man sich gegen so einen Roboterwächter stellen. Und wenn man den in einem Zeitraum besiegt, wenn er einen trifft, wird Zeit abgezogen, dann schafft man es, seinen Kollegen wieder zu befreien, der wieder voll Energie und man hat quasi wieder ein Leben zurückgewonnen. Also man hat quasi vier Leben, um das durchzuspielen. Die Waffen selber machen keinen großen Unterschied. Also ob man jetzt mit Seis, mit einem Bo, mit den Katanas oder Nunchakus kämpft, die haben alle gefühlt die gleiche Reichweite und auch eine ähnliche Animation. Naja, und das ist es. Hervorragende Musik, riesengroße Sprites, habe ich bei Mario noch kritisiert. Hier fand ich's toll. Und einigermaßen abwechslungsreich. Man trifft viele Charaktere aus dem zweiten Film. Und was soll ich sagen? Für mich damals die Granate. Also ich fand das bombenmäßig super gut, dieses Spiel. Bestes Spiel aller Zeiten. Unglaublich. Wahnsinn, was ich da bekommen hatte. Die Granate. Super, super toll. Naja, und ich hab's gestern nochmal durchgespielt als Vorbereitung.
Jetzt kommt das Aber.
Ich fand's richtig scheiße.
Oh nein.
Voll kacke. Es ist super langweilig, es ist mega abwechslungsarm. Es ist kackenschwer, ehrlich. Ich weiß gar nicht, wie ich das als Kind durchspielen konnte. Wahrscheinlich habe ich auf easy gestellt. Aber gerade so in den letzten Levels, da gibt's Stellen, wenn du das nicht auswendig kannst, dann stirbst du einfach. Also ich habe dann ja mit Safe States gespielt, aber ich hatte wirklich Sequenzen, wo ich gedacht habe, wie schafft man das als normaler Mensch? Also wo ich pixelgenau mich hinstellen musste, damit der Typ, der Raketen schießt, noch nicht aktiviert wird und ich dann meinen Sprung genau timen musste, damit ich zwischen zwei Raketenschüssen und so einer Geysirflamme auf den Pixel lande, wo ich nicht getroffen werde, den Typen umhauen kann. So, und solche Stellen gab es en masse. Also kackschwer und ja, weiß ich nicht. Man kann das schon spielen, aber das war überhaupt nicht mehr diese göttliche Schildkröten-Offenbarung, die ich in Erinnerung hatte. Trotzdem Platz 2, weil die Musik ist immer noch geil, da kann man nichts sagen und das ist für mich immer eine der großen Stärken bei Gameboy-Spielen. Genau, deswegen gibt's immer noch so ein leises Cowabunga von mir mit den Turtles auf Platz 2. Ich habe übrigens rausgefunden, es gab auch ein erstes und ein drittes Spiel natürlich, die habe ich aber nicht gespielt. Also die habe ich gestern dann auch noch mal ein bisschen gespielt, aber nicht weit, aber ich finde schon das zweite am besten. Ja, habt ihr euch mit den Turtles durch die Abwasserkanäle gekämpft?
Also, ich leider nicht. Und ich finde es ja immer tragisch, wenn sowas passiert, wenn man ein Spiel so gut in Erinnerung hat und dann ja wird das entzaubert, wenn man es dann später nochmal spielt und stellt fest, dass es irgendwie Schrott war. Und wünscht sich, man hätte es vielleicht gar nicht sich nochmal angeguckt. Aber du hast ja gesagt, die Musik verzaubert dich nach wie vor. Das ist ja dann ein schöner Trost. Ich hab's nicht gespielt. Also ich mochte die Turtles. Ich habe die Turtles gerne im Fernsehen geguckt. Ich erinnere mich an Frank Zander und die Titelmusik und
ja, die war einfach so super, oder? Also ich habe das
auf jeden
das
Fall ja
geliebt.
Ich habe da sehr viele warme Erinnerungen an viele Samstagmittage. Ich glaube, das lief immer so 13 Uhr auf RTL Plus damals. Habe ich mir schon gern angeguckt. Aber ich war nie der Riesen-Turtles-Fan. fand die gut, aber ja, hab die auch nicht weiter beachtet irgendwie und es lief halt im Fernsehen, deswegen habe ich es geguckt. Das Spiel kannte ich aber dementsprechend auch nicht, da kann ich gar nichts zu sagen. Ich hatte ein Turtles-Spiel auf dem C64, das war auch ziemlich kacke, aber nee, das Gamespiel sagt mir aber leider gar nichts.
Ja, ich habe eben vergessen einzuwerfen, das ist von Konami. Der Konami-Code funktioniert übrigens nicht. Oder ich habe ihn falsch eingegeben. Ich habe es natürlich probiert, aber da hat er nichts gemacht. Ich habe nicht extra Pizza bekommen und sowas. Achso, natürlich kriegt man als Lebensenergie, kriegt man durch Pizza essen zurück.
Das ist cool.
Bestimmt noch sicherlich wichtig zu erwähnen. Ja. Philippe, hast du Unfug mit den Schildkröten getrieben?
Ja, aber auf dem NES und zwar Turtles 2, glaube ich, war das, was dann diese isometrische Ansicht hatte und das fand ich so großartig, dass man nicht einfach nur von links nach rechts latschte und irgendwo rumprügelte, sondern in die was? In die Tiefe des Raumes? Das war für mich auch eine Offenbarung zu der Zeit. Das war dann so mein Kontakt zu den Turtles in 8-Bit-Videospielform und natürlich musste man zu der Zeit ein Fan sein, wenn man, also ich bin ja die ein, zwei Jährchen jünger als ihr und dann passte das noch ein bisschen mehr. Ich war nicht an der Grenze zum Jugendlichen, sondern halt voll drin und dementsprechend war das auch gehypt auf dem Schulhof.
Sehr schön. Okay, ja, das war's von meinem Platz 2. 4 jugendliche Mutanten, Ninja-Schildkröten, die heldenhaft unterwegs sind.
Und von einer ernsthaften Ratte trainiert werden.
Ja, ich wollte gerade sagen, je nachdem, in welchem Land unterwegs sind, sind ja Ninja oder Hero Turtles. Bei uns sind es ja die Hero Turtles, weil Ninjas sind ja fies. Die gibt's hier nicht. Das sind hier Heroes und keine Ninjas. Ja, Splinter taucht ganz kurz auf und wirft einem durch den Fenster eine Pizza zu. Kann ich nett finden. Ja. Tobi, dann sind wir schon wieder bei dir. Wie sieht's aus? Was ist dein, da war ja was.
Was machen wir denn da, Tobi?
Ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte Schwierigkeiten, mich zu entscheiden und muss jetzt ein bisschen improvisieren. Ich skippe natürlich nicht einfach weiter, sondern leier mir jetzt noch ein Spiel hier aus den Fingern.
Zauberst was aus dem Hut?
Sondern zauber natürlich ein Spiel aus dem Hut, wollte ich sagen. Und zwar ist das ein Spiel, das ich ohnehin gern mit in die Reihe genommen habe, habe es dann aus Gründen rausgenommen. Und zwar handelt es sich um Kid Icarus von Mythen und Monstern. So heißt die Gameboy-Übersetzung. Das ist ein Spiel von 1992. Da ist es hier bei uns in Europa erschienen. Und das ist vielleicht so ein bisschen unbekannteres Spiel. Weiß ich gar nicht. Also auf dem NES ist Kid Icarus ja durchaus ein großer Klassiker gewesen. Mhm. Da ist es in den 80ern, ich glaube 87 erschienen, 86, 87, irgendwie sowas. Und da habe ich das schon gerne gespielt und hatte das dann nun auch auf meinem Gameboy, war total happy, als es da endlich eine Version für meine Konsole auch gab. Und das ist ein Jump'n'Run oder ein Fly and Run and Jump, wenn man so will. Ja, Pit, der Protagonist im Spiel, kann ja auch fliegen. Und ich mochte das immer irgendwie, dass es in dieser griechischen Mythologie spielt. Es ist ja angelehnt an die griechische Mythologie. Man spielt einen Engelskrieger, Pit, der Flügelchen hat und mit Pfeil und Bogen dort rumrennt und durch verschiedene Szenarien dieser griechischen Mythologie sich bewegt, durch Unterwelten, Oberwelten und so weiter. Und dieses ganze Setting drumherum, das mochte ich immer irgendwie. Und Kid Icarus auf dem Gameboy funktioniert im Prinzip ähnlich wie auf dem NES. Also man bewegt sich von links nach rechts, aber vor allem auch von unten nach oben. Also in den meisten Leveln ist die Idee, dass man in die Höhe steigt. Man kann natürlich auch nach rechts und links, aber grundsätzlich geht es im Vergleich zu anderen Jump'n'Runs eher nach oben und muss sich da mit Pfeil und Bogen gegen alle möglichen Gegner erwehren und Herzen einsammeln, die einem Punkte liefern, um später Items zu kaufen, bessere Waffen und so weiter. Man begegnet Figuren aus der griechischen Mythologie, vor allem als Bossgegner, dem Minotaurus und der Hydra und der Medusa und so weiter. Und das fand ich immer irgendwie ganz cool. Und das macht die Gameboy-Version auch nicht großartig anders, außer dass es hier zum Beispiel auch ein Backtracking gibt, so wie wir das vorhin schon bei Super Mario Land 2 hatten, also hier ist das Ganze ein bisschen explorativer angelegt und das hat mir immer ganz gut gefallen. Auch hier gibt es eine Speichermöglichkeit, kann ich mich erinnern. Das ist natürlich auch praktisch, weil es in meiner Erinnerung zumindest ein relativ großes Spiel gewesen ist. Und es ist auch ein sehr schönes Spiel, wie ich finde, mit großen Sprites. Wenn ich da zum Beispiel an den bösen Endgegner denke, also hier jetzt bei der Gameboy-Version, Orkos, der König der Dämonen. Das war ein riesiger Sprite, der sich fast über den ganzen Bildschirm zieht. Und ja, jetzt ist natürlich ein bisschen gemein, weil ich würde dem Spiel gerne viel gerechter werden. Aber so aus der Erinnerung fallen mir gar nicht unendlich viele Dinge ein, die ich jetzt nicht schon genannt hätte. Ich weiß noch, ich habe das durchgespielt im Urlaub übrigens. Da waren wir auf Mallorca, ich mit meinen Eltern und meiner Schwester. Und ich sehe mich dann auch auf dem Bett in unserer Ferienwohnung liegen und Spiel durchspielen. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe und nicht draußen in der Sonne oder am Pool gewesen bin. Stattdessen habe ich dieses Spiel durchgespielt. Aber ich weiß es noch sehr, sehr genau. Denn ich verbinde mit diesem Zimmer, in dem wir da gewohnt haben, mit diesem riesigen Endgegner-Sprite Orkos, den ich da zum ersten und zum letzten Mal auch gesehen habe übrigens.
Tobi, ich kann dich verstehen. Warum sollte man an die Sonne gehen, wenn man drinnen liegen kann in den Ferien und Gameboy spielen? Hätte ich auch so gemacht. Das ist so viel geiler als ausgehen.
Ja, damals war das wahrscheinlich so.
Du warst einfach nur um deine Hautgesundheit besorgt.
Genau. Habt ihr denn irgendwelche Berührungspunkte mit Pit oder Kid Icarus?
Ich kenne Pit hauptsächlich aus der, ich glaube, was die Captain N-Serie oder so. Also ich weiß, der hat eine tragende Rolle gespielt, glaube ich. Da war er mit dabei. Ansonsten kannte ich die Spiele wirklich nur aus Berichten in der Powerplay und ich habe mal in einem Teil, kann aber auch sein, dass ich das mit Zelda 2 verwechsle, auf einem NES bei Mediamarkt in Hildesheim gespielt, aus so einem Showcase, also da stand noch diese Displays und ich glaube, doch, klar, da habe ich mal einen Kid Icarus reingespielt, nur eine halbe Stunde auf dem NES. Das ist mein einziger, also ich kenne die Reihe vom Lesen so und ich weiß, dass es die gibt und ich weiß, worum es geht, aber das war's, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich auf dem DS, es gab doch für den 3DS, als der angekündigt wurde, den New 3DS, da gab es auch so eine Neuauflage. Da gab's genau. Kam doch Kid Icarus zurück und alle haben gefallen, so, oh, Nintendo hat ihn nicht vergessen und hast ihn nicht gesehen.
Genau, das war Kid Icarus Uprising, das ist fürs 3DS erschienen.
Genau, da war der nochmal groß. Ja, aber ansonsten ist das eine der Sachen, wo ich wenig Berührungspunkte habe. Ich kenne die Reihe, finde die Idee cool, aber nie selber viel davon gespielt.
Ja, ich muss kurz korrigieren, Reihe ist echt zu viel gesagt. Es gibt jeweils pro System nur einen Titel, also sowohl echt? Auf dem NES als auch auf dem Gameboy. Ne, Kid Icarus für den Gameboy ist im Prinzip der Nachfolger des Titels fürs NES, aber es gab nie ein Teil 2 oder sowas für das gleiche System.
Ja, krass. Hätte ich es gleich gewusst. Ich hätte auch gedacht, das ist so eine größere Reihe.
Nee. Philippe?
Ich habe es tatsächlich auch nur auf dem NES gespielt und tatsächlich auch in Spanien, als es draußen richtig sonnig und heiß war. Und da verzieht man sich mittags aus der Mittagshitze in einen runtergekühlten Raum, setzt sich auf die kalten Fliesen und probiert alle NES-Cartridges von den Kindern aus, die bei denen man eingeladen ist, um dort die Zeit zu verbringen. Und eins davon war eben Kid Icarus. Mann, war das frustrierend. Hatte ich ja gar keine Schnitte. Also habe ich wirklich nichts erreicht bei dem Spiel. Es hat mich sofort frustriert und dann habe ich es doch eher mit sowas wie Super Mario Bros. 3 oder so probiert.
Ja, es war auch ultra schwer. Also die NES-Version ist wirklich schwer und frustrierend, weil wie gesagt, da geht's in die Höhe und man ist auf Plattformen und sobald du halt runterfliegst, ist vorbei und das passiert sehr häufig. Und das haben sie dann in dem zweiten Teil oder in der Gameboy-Übersetzung ein bisschen besser gemacht. Ich habe das als relativ leichtes Spiel in Erinnerung. Aber ja, also der erste war schon heavy. Ich glaube, ich habe das auch mal angeschleppt hier als Anregung für den Podcast. Ich wollte, dass wir das mal besprechen und habe das zumindest Markus, kann mich erinnern, mal aufs Auge gedrückt und er hat das auch ein bisschen gespielt und war auch relativ schnell, ja, frustriert und hatte dann keinen Bock mehr und dann ist es auch irgendwie versandet. Aber jetzt findet es hier noch seinen Platz, zumindest in dieser Reihe, in diesem Format.
Ja, sneaky, schlau, sehr gut. Dann haben wir mal über Kid Icarus gesprochen. Philippe, worüber sprechen wir jetzt? Was ist dein Platz 1? Was ist das beste Gameboy-Spiel aller Zeiten? Es stampft alle in den Boden, es thront mit seinen Muskeln flexend über allem, es drückt alles in den Staub. Philippe, was ist dein Gameboy-Spiel? Nummer 1.
Es flext gar keine Muskeln. Also wir waren gerade bei einem kleinen Jungen mit Rock und bleiben bei einem kleinen Jungen mit Rock. Link, natürlich.
Ja, natürlich.
Link's Awakening. Ein Überspiel, was ich damals nie gespielt habe, aber irgendwann vor drei Jahren und das hat mich auch wirklich gepackt und ich bin da auch dran geblieben und es war ein Erlebnis sondergleichen. Vom Setting her, ich glaube, Link könnte dem einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin ein Begriff sein, mit Hyrule und der Triforce und Zelda, dass man da immer wieder gegen das absolut böse Ganon oder Ganondorf antritt und versucht, Hyrule zu retten und Prinzessin Zelda zu befreien oder sich ihr anschließen möchte, muss, um das Böse zu bekämpfen. Nö, nichts davon. Man strandet, man schlägt leck auf dem Meer auf der Rückfahrt nach dem ersten Zelda-Abenteuer und erwacht am Strand von Koholint, dieser entlegenen Insel, auf dessen Berg ganz oben das Riesenei des Windfisches ist. Mhm. Soweit so nachvollziehbar. Und man soll diese Insel befreien von diesem Windfisch, der das Ganze bedroht. Und nach stellt sich heraus, ach krass, alle, die auf der Insel sind, die ganze Insel, alle Bewohner, alle Tiere, alle Feinde, sind nur ein Traum des Windfischs. Und wenn man den weckt, dann kann man sich vielleicht selber aus dem Traum befreien, aber alle anderen sind weg. Ich hätte vielleicht mal Spoiler Alert sagen sollen, aber so ist es nun mal. Und dieses völlig entrückte und überhaupt gar nicht der Realität von Hyrule entsprechende, das zieht sich komplett durch das ganze Spiel mit lauter eingestreuten Cameos von Goombas oder Chomp Chomps oder so, die eigentlich gar nicht in das Zelda-Franchise gehören. Es hat schon so eine sehr entrückte Qualität. Teilweise wird auch die vierte Wand auch richtig doll durchbrochen, wenn man sich mit Kindern dort unterhält auf dieser Insel und sie einem dann erzählen, ja, um zu speichern, musst du Start drücken und dann das und das drücken. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet, sagen einem dann die Kinder so ins Gesicht.
Witzig.
Das finde ich sehr erfrischend und sehr mystisch. Und das ist so die eine Seite des Ganzen. Die andere Seite ist nicht das Vibe-mäßige, so die Stimmung oder das Setting, sondern die Spielmechanik, die auf dem Gameboy echt krass abgeht. Es gibt unfassbar viele Items und damals haben sie halt durchgesetzt, dass man das Schwert ablegen darf auf dem Gameboy. Und so konnte man aus A- und B-Knopf dann trotzdem noch so ein bisschen Spieltiefe rausholen, indem man mal die Feder, die man zum Springen braucht, mit den Pegasus-Stiefeln kombinieren kann oder das Kraftarmband kombiniert man mit Pfeil und Bogen oder man kombiniert Pfeile mit Bomben und dann kann man auf Entfernung Explosionen verursachen und so verbringt man die Hälfte der Zeit im Menü und versucht diese Waffen so zu kombinieren, dass es genau zu dem Rätsel oder genau zu der Passage oder genau zu dem Dungeon passt, wo man gerade dran knapst und knabbert. Und diese Dungeons, die waren auch gigantisch und die Oberwelt war auch riesig und durch irgendwelche Portale war die ganz verzwackt ineinander verdreht, verbunden, verschlungen. Sehr viele NPCs, mit denen man in den Dörfchen auch noch ein bisschen Kontakt hatte. Also ein komplettes Erlebnis, was sich da einem geboten hat, auch im Keksdosenformat, fand ich sehr krass. Alles entstanden so aus einem Experiment von dem Hauptprogrammierer, der engagiert wurde von RND4. Da sind wir wieder bei diesem alten Thema mit den verschiedenen Teams. Eigentlich war ja der Gameboy RND1 Domäne und da hat sich der Hauptprogrammierer, der Kazuaki Morita, ein Spiel von RND1 geschnappt. Die Glocke, die für den Frosch läutet, hieß das. Irgendwas ganz Obskures. Kaeru no Tame Nikane wa Naru.
Okay. Ne? Verstehe.
Sagt allen was. Es hatte diese flach aus der Vogelperspektive dargestellte Oberwelt, aber auch diese 2D-Jump-and-Run-Elemente, die man auch aus Link's Awakening kennt. Und diese Engine, diese Spiel-Engine, hat der Typ genommen von diesem RND1-Spiel, um auf einer RND1-Plattform, aber für RND4 mit einem RND4-Charakter ein neues Spiel zu machen. Also da wurde wirklich hin und her geschoben und in fremden Territorien gewildert, was das Zeug hielt, heimlich, nach der Arbeit, so als Hobbyprojekt. Und irgendwann wurde das Ganze so groß, dass die Chefs gesagt haben, ihr macht was? ihr macht ein Zelda-Spiel auf dem Gameboy? Ja, dann macht doch mal bitte A Link to the Past nach auf dem Gameboy. Und die Leute haben sich da überhaupt gar nicht drauf eingelassen, sondern haben eben dieses freidrehende, dieses traumhafte, dieses surreale dort umgesetzt auf dem Gameboy. Und es ist einfach ein Riesending geworden. Du sprachst gerade, Tobi, von einem gigantischen Endgegner bei Kid Icarus. Und der Endgegner bei Zelda ist auch unfassbar. Der geht über 3 Mutationen hinweg und eine davon hat auch so um die 12 bis 20 Sprites, die wild umeinander wirbeln und dann so eine große spinnenartige Figur ergeben. Und man kämpft wirklich eine halbe Stunde an dem Ding rum.
Ja.
Für ein Gameboy-Spiel fand ich das wirklich erstaunlich. Hat mich gut unterhalten und gut gefordert.
Cool.
Philippe, ganz kurz, vielleicht auf unsere Hörer spannend. Ich bin gerade so ein bisschen im Kopf am Kram. RND1, RND4, RND2 hast du vorhin auch schon mal erwähnt. Das sind Nintendo-Entwicklungsstudios, oder? Weil du eben was von Plattformen gesagt hast.
Genau, also Entwicklungsstudios oder Entwicklungsabteilungen, die waren halt damals so gestaffelt. Yokoi hat RND1 gegründet, schon ganz, ganz früh. Und hat auch selber innerhalb von RND1 den Gameboy entwickelt. Und RND2 und 3 waren eigentlich eher nur so für Hardware-Entwicklung zuständig. So Super Nintendo und Satellaview und was es dann noch alles gab zunächst bei RND2. Und spätere Konsolen waren dann RND3-Machwerk, so GameCube und was dann alles noch so kam. Und RND4 wurde dann von Shigeru Miyamoto gegründet und von ihm geleitet und alles, was so unter seiner Fuchtel gemacht wurde auf NES und Super Nintendo und so, das war dann RND4 und dann gab es auch Namensänderungen relativ bald, aber das war so der Grundstock, wie damals Nintendo strukturiert war und wie sich diese Strukturen fortgesetzt haben, nur eben mit anderen Namen.
Ja.
Na, und wo wir schon eh beim Auflösen sind, können wir vielleicht noch kurz erwähnen, wofür das steht. Also R&D, R und D steht für Research and Development, ne?
Genau.
Ah, das wäre die nächste Frage gewesen. Research hätte ich mir zusammengefusselt und ich dachte mir, Research and Destroy? Nein, Moment.
Ja, sehr schön. Also Link's Awakening, ich glaube, da hast du so einen kleinen Kid Icarus-Moment gehabt, denn ich erinnere mich, dass du das Spiel auch gern mal in unseren Podcast reinsneaken wolltest.
Ja.
Und wir waren sogar schon dabei, das zu spielen. Darum habe ich auch so ein paar Berührungspunkte mit dem Spiel. Ich habe das angefangen damals auf dem Gameboy und auch nicht nur so 5 Minuten. Ich habe es tatsächlich irgendwie ein bisschen länger gespielt und habe mich jetzt gerade erst wieder so ein bisschen dran erinnert, als ich nebenbei ein paar Screenshots und mir so ein Let's Play angeschaut habe. Und habe mich dann auch an die sehr witzige Übersetzung erinnert. Also wir haben ja hier einen ganz interessanten Fakt in diesem Spiel. Der Übersetzer der deutschen Version, das ist der Claude M. Moyes, das war ein Mitarbeiter von Nintendo of Europe. Mhm. Der war bekannt für seine sehr skurrilen deutschen Übersetzungen in Spielen, in Nintendo-Spielen. Da ist dann schon mal der FC Bayern oder die Lindenstraße aufgetaucht in beispielsweise Terranigma oder Secret of Mana. Und hier in Link's Awakening gibt es ebenfalls so ein paar Skurrilitäten. Da heißt es plötzlich einmal niemals ohne Kondom oder ich gebe dir meinen Saft, gib du mir deinen. Also ein kleines Zitat, kleine Referenz an die Fanta 4. Das hat mich damals sehr irritiert, weil ich eigentlich davon ausging, naja, das ist so ein Zelda-Spiel, da wird es schon irgendwie ganz gesittet zugehen. Und dann kamen da plötzlich solche Übersetzungen. Da habe ich schon echt nicht schlecht geguckt, aber es passt ja so im Gesamtpaket gut zu dem, was du gesagt hast. Dieses etwas, ja, andersartige und diese etwas unorthodoxe Herangehensweise an die eine oder andere Stelle hier im Spiel. Und das fand ich schon sehr witzig, ne? Also auch, weil du gerade meintest, die vierte Wand, die ja so durchbrochen wird. Und da musste ich gerade dran denken, weil du meintest, die vierte Wand, die hier zum Beispiel auch durchdrungen wird, das steht ja auch so ein bisschen für eine etwas andersartige Herangehensweise bei dem Spiel. Fand ich sehr witzig. Habe ich mich ein bisschen erschrocken, aber find's im Nachhinein eigentlich sehr, sehr erfrischend und cool.
Was ich noch anfügen möchte, ist ein bestimmtes Dungeon, bei dem sie wirklich alles rausgeholt haben, was der Gameboy kann. Da gibt es Kugeln, die man quer durch den ganzen Dungeon tragen muss, um sie irgendwo einzusetzen. Und das war immer so schwer mit diesen umklappenden Bildschirmen. Also, dass man den Bildschirm rechts verlassen hat und dann rückte alles rüber und dann kam man links in den nächsten Bildschirm rein und man verlor natürlich alles, was man getragen hatte, irgendwie sämtliche Krüge oder Amphoren oder was auch immer. Mhm. Und diese Kugeln musste man irgendwie rüberbekommen und dann haben sie da was reinprogrammiert, dass man die durch Schleusen durchführen müsste und dann holt man sie auf der anderen Seite durch eine Schleuse wieder raus. Also da haben sie schon richtig Aufwand betrieben, um das alles zu machen. Und dann waren das aber Dungeons, bei denen man durch die Etagen durchfallen konnte. Mhm. Also wenn man irgendwo in ein Loch gefallen ist, dann hat man nicht Energie verloren und tauchte wieder an derselben Stelle wieder auf, sondern man tauchte eine Etage tiefer wieder auf.
Okay.
Da wurde wirklich komplett räumlich gearbeitet und irgendwann, wenn man alle Kugeln richtig gesetzt hatte, krachten Säulen in diesem Dungeon zusammen und verschiedene Etagen wurden zusammengestampft. Die sind dann so zusammengestürzt, dass sie ineinander fassten und dann war aus dem äußeren Ring der Etage 1 und dem inneren Ring der Etage 2 eine durchgehende Etage geworden.
Ja.
Also was die da rausgehauen haben auf einem verdammten Gameboy-Spiel, ja, schlackern mir die Ohren.
Von wann ist das Spiel?
93.
93, ja.
Ja, ich erinnere mich grob, dass da tatsächlich mal eine Folge im Raum stand. Ich hatte mir extra dieses Game and Watch Ding gekauft. Da gab es doch zwei Releases. Ich glaube, eine war mit Mario und eine war mit Zelda.
Ja.
Und ich habe mir dann die Zelda-Variante geholt. Das gab es irgendwie gerade ganz günstig bei Amazon. Und da war das drauf. Und ich weiß, ich habe das relativ weit gespielt und war dann aber irgendwann bin ich so in so ein Dead End gestoßen. Ich weiß, ich habe einfach überhaupt nicht mehr weiter gewusst. Ich bin alles abgelaufen, 3-4 Mal, wo ich schon war, und hatte keine Ahnung mehr, wie es weitergeht und war extrem frustriert. Und ich glaube, dann kam irgendwie auch durch, dass wir alle nicht so richtig hinterherkommen und die Folge erstmal auf Eis liegt. Und da war ich ganz dankbar für. Muss aber sagen, das ist damit das Zelda, mit dem ich die meiste Zeit verbracht habe. Ich bin mich, ähnlich wie ich keine Affen mag, auch kein Zelda-Liebhaber, bin mit der Serie nie warm geworden. Ich habe irgendwie wirklich jeden Teil mal wenigstens angespielt oder fast jeden. Und das ist wie bei Grand Theft Auto mit mir. Ich bin auch mit Grand Theft Auto nie warm geworden. Ich mochte die ersten beiden damals, diese Top-Down-Dinger und diese drei Dinger. Ich habe jeden Teil probiert und es hat mich nie gekickt. Genauso geht's mir mit Zelda. Ich habe es immer wieder probiert, aber ich und Zelda oder ich und Link, wir werden einfach keine Freunde mehr in diesem Leben, glaube ich. Aber für ein Gameboy-Spiel, du hast schon recht, ist das schon auch was ihr Inhalt angeht und die Abwechslung ist da schon echt die Bombe. Da kann man nichts gegen sagen.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe es ja auch nicht durchgespielt, nur angespielt. Ich fand das auch cool. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, warum wir das dann auf Eis gelegt haben. Ja, wahrscheinlich, weil wir alle nicht hinterhergekommen sind oder das dann doch irgendwie zu lang gedauert hat alles. Aber es liegt auf jeden Fall immer noch auf Eis. Es
ist einfach umfangreich.
Vielleicht kann man da ja nochmal dran anknüpfen bei Gelegenheit.
Mhm. Ja. So, dann geht's von Fischen, naja, doch irgendwie auch was ähnlich Fischigen, jedenfalls teilweise. Auch in meiner Top 1 spielen Meeresbewohner eine prominente Rolle. Ich probiere das kurz zu halten für den Zuhörer. Wir haben es hier schon kurz vor Mitternacht und wir sind alle drei so auf 7:30, wie ich das hier im Video erkennen kann. Also mache ich es schnell und gar nicht groß spannend. Mein erster Platz kommt auch von Konami und es handelt sich um Parodius.
Ja.
Und alle so, ja, ach, Parodius. Auch Parodius, Überraschung, Überraschung, ist hier gelandet, weil die Musik so fantastisch ist. Parodius auf dem Game hört ganz, ganz, ganz tolle Musik.
Die hattest du mal in einer Musikfolge dabei, glaube ich, ne?
Das kann gut sein. Also, weil Parodius ist bei mir echt hängen geblieben. Da war ich als Kind unfassbar dankbar. Im Menü gibt's auch so einen Soundtest, wo man sich auch alle Musikstücke aus dem Spiel anhören kann. Und da habe ich doch viel mehr Zeit mit verbracht, als man es normalerweise tun würde bei sowas. Und mir freudestrahlend nochmal die einzelnen Musikstücke reingezogen. Ja, also Parodius ist 1990 zwar erschienen, aber für den Game Boy kam das raus 1992. In Europa 1992 von Konami entwickelt und hier von Palcom Software veröffentlicht. Und es handelt sich um einen Schmuck. Und zwar um einen Parodieschmuck. Parodius macht sich lustig über Gradius oder Schregius, wie wir sie auch nennen.
Ja.
Ja, oder die eben die Nemesis-Reihe. Und es funktioniert nämlich ganz genau wie Nemesis. Man fliegt von links nach rechts mit seinem Raumschiff oder mit seinem Oktopus oder mit seinem Pinguin oder was man auch immer da ausgewählt hat und kann auch wie in Nemesis Extras einsammeln und damit schneller werden und Satelliten kaufen und seine Waffen verbessern. Also da ist es alles gleich, aber das Spiel selber ist halt in so einer Quatschwelt angesiedelt. Wir kämpfen gegen ein riesiges Piratschiff mit einer Katzen-Galionsfigur vorne dran, die beleidigt guckt, wenn wir sie treffen. Wir kämpfen gegen einen riesigen, ich glaube, es ist ein amerikanischer Adler mit einem hervorstehenden Bauchnabel, auf den wir schießen müssen, um ihn zu verwunden. In einem Level müssen wir zwischen den Beinen einer Vegas-Striptease-Tänzerin, diesen bunten Wuddeln überall, die tanzt da lang und wir müssen aufpassen, dass wir zwischen ihren Beinen lang manövrieren, während sie diesen engen, langen Gang entlang geht und da heil durchkommen. Das ist Parodius. Und wie schon erwähnt, man kann einen Oktopus spielen als Figur. Das fand ich total cool. Vic Viper, die Comic-Variante von Vic Viper aus Nemesis tatsächlich über Gradius. Und ich glaube, es war einer aus Twinbee ist noch mit dabei. Ich habe hier nebenbei die Anleitung offen. Genau, Vic Viper, Pentaru und Twinbee. Und es gibt sogar eine Story. Und die will ich euch nicht vorenthalten, bevor ich hier weiterrede. Die Geschichte. Im Jahre 1992, an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, haben die menschlichen Wesen auf der ganzen Welt das Träumen verlernt. Das größte Vergnügen der Regierung besteht darin, sich selbst reich zu machen. Jungen lieben nun ihren Computer mehr als ihre Mütter. Junge Leute sind nicht mehr fröhlich mit ihren Freunden zusammen, stattdessen spielen sie nur noch für sich allein in irgendwelchen Spielhallen. Es droht der Untergang der menschlichen Rasse.
Oha.
Aber die Wurzel allen Übels ist zu schrecklich, um darüber zu sprechen. Das Übel besteht in dem widerlichen, rattengesichtigen, großen Oktopus. Warum auch immer. Ich sehe auch gerade, dass auf dem Cover ein Oktopus ist, der eine Unterhose auf den Kopf trägt. Natürlich tut er das. Ah, okay. Eines Tages kommt es zwischen unserem Freund, dem kleinen, liebenswerten Oktopus, und seinem Erzrivalen, dem Käfer, zu einem Kampf auf Leben und Tod. Unser Oktopus gewinnt und die Leute nennen ihn von nun an Mr. Parodius. In seinem wohlverdienten bezahlten Urlaub, was? Fährt er auf seine kleine Farm auf dem Lande. Zurück in seiner geliebten Wohnung, dem Oktopus Pott, liest er seine Lieblingszeitung Persönlichkeiten des Universums und fällt vor Erstaunen beinahe von seinem Hackbrett. Da ist doch tatsächlich ein Foto abgedruckt, das den mysteriösen großen Oktopus zeigt, wie er die Erde in seinen Fangarmen hält. Vater? Stammelt er. Es ist sein Vater, der vor 2 Jahren verschwand und niemals mehr nach Hause zurückkehrte. So beginnt Oktopus zusammen mit seinen Freunden die Welt zu bereisen, um die Wahrheit über das Verschwinden seines Vaters heraus. Was? Was? So, das ist die Hintergrundgeschichte.
Okay.
Und ich mag auch, dass in der Anleitung steht, wie man spielt, heißt hier, wie man zur Sache geht. Ja, schönes Ding. Guckt euch mal das Cover an. Ich würde meinen Bildschirm teilen, aber ich bin zu dumm. Dafür haben wir letztes Mal ja schon rausgefunden. Ja, das ist Parodius. Ein Schmupp. Das kam erst in die Spielhalle. Das gibt's auch auf dem Nintendo, auf dem NES, glaube ich. Auf jeden Fall auf dem SNES, wo es dann Super Parodius war. Und es gibt diverse Teile davon. Und ich hatte den Gameboy-Teil. Und was soll ich sagen? Ich habe das geliebt. Also ganz, ganz toll. Grafisch der Knaller. Die Musik ist super toll. Es ist witzig. Es ist abwechslungsreich. Man kann das echt ganz gut durchspielen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Es ist jetzt auch nicht hardcore schwer. Also jetzt ganz ehrlich, mal hier Butter an die Fische oder sowas.
Bei die Fische.
Fleisch aufs Brot. Bei die Fische. Ich bin echt müde. Also wenn wir alle drei ehrlich sind, wahrscheinlich ist Tetris unser aller Lieblings Gameboy-Spiel. Ja, aber wir haben das jetzt nicht genannt, weil ist halt Tetris. Das weiß man halt. So, aber davon ab fand ich Parodius ganz, ganz toll. Also wirklich großartig. Tolle Musik, tolle Grafik. Spielt sich unheimlich gut. Was soll ich sagen? Meine Nummer 1. Vielleicht habt ihr Erfahrungen mit der Reihe, Berührungspunkte schon mal davon gehört?
Ehrlich gesagt nicht. Aber ich höre es, glaube ich, jetzt schon zum zweiten Mal von dir. Wie gesagt, du hast das meiner Meinung nach einmal dabei gehabt in irgendeiner Musikfolge.
Mhm. So ist es.
Da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal von dem Spiel gehört. Und ich weiß ja, dass du das sehr, sehr gerne magst. Ich selber kenne es gar nicht. Ich bin ja auch nicht so ein riesen Schmapp-Fan. Aber ich bin Fan unseres Schregius-Witzes übrigens, den wir die irgendwie mal die Gelegenheit bietet, dann ja immer raus damit. Nee, ich bin kein riesiger Schmapp-Fan. Ich kenne das auch gar nicht. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Das Cover tatsächlich habe ich auf dem Schirm. Das ist mir geläufig. Das sieht geil aus. Das sieht witzig aus. Und ja, vielleicht muss ich mir das mal angucken, wenn du davon so schwärmst. Ich habe aber selber keine Berührungspunkte. Philippe, du?
Ja. Gar nicht, nee. So gerade eben mal ein bisschen A-Type-Erfahrung, aber dann hört es auch schon wieder mit Schmaps bei mir auf.
Schade. Gut, dann können wir da gar nicht groß Gespräche entspinnen, aber ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht so schrecklich.
Genau. Darum ging es ja auch gar nicht. Wir haben ja angekündigt, nicht mega deep einzutauchen in die Spiele, sondern wir wollten unsere Top 3 einfach einmal hier raushauen. Und es scheint mir, wenn ich jetzt richtig liege, 3x3, wir haben über 9 Spiele gesprochen, dann haben wir es mal wieder, oder?
Ja.
tatsächlich haben wir es mal wieder geschafft, ja.
Ja.
Obwohl ich dir ein Spiel geklaut habe.
Ja, ich konnte ja irgendwie so ein bisschen improvisieren. Die, ja, jetzt nicht erwähnten Spiele, die es gerne geschafft hätten in die Folge, die können wir dann ja im zweiten Teil der Top 3 nochmal bringen. Ja, das klingt für mich so, als hätten wir es und als hätten wir auch gar nicht mehr viel anderes zu tun, als unseren lieben Hörerinnen und Hörern zu danken dafür, dass sie mit uns dran geblieben sind. Wenn es euch gefallen hat da draußen, dann lasst uns gerne eine nette Bewertung da, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Ihr könnt uns aber auch einen netten Kommentar auf unserer Website hinterlassen, www.ewiggestern.de oder in unsere DMs sliden und uns mit Lob und Kritik zuballern. Sebo, was können unsere Hörer noch machen?
Ja, wir würden natürlich von euch auch gerne wissen, ist euer Top-Gameboy-Spiel aufgetaucht? Haben wir voll ins Schwarze getroffen? Oder sagt ihr, oh mein Gott, die haben ja gar keine Ahnung, da fehlt ja wohl ganz eindeutig Spiel XY, weiß ich nicht, RC Pro-Am oder sowas aus Gründen. Dann lasst uns doch bitte das auch wissen oder lobt uns für unsere hervorragende Wahl, besonders meine natürlich.
Mm.
Oder, auch geil, ihr könnt uns mit Geld bewerfen.
Yes.
Das funktioniert unter Steady. Da könnt ihr uns finden und uns einen kleinen Obolus hinterlassen, wenn euch gefällt, was wir machen. Dann machen wir das mit noch mehr Hingabe, nur für euch extra. Ja, unser großes Ziel dieses Jahr ist es, den eigenen Server bezahlen zu können. Das wäre schon mal was. Und wir haben auch noch so eine, weiß ich gar nicht, die Schnittsoftware. Ich mache das nicht. Ganz ehrlich, sagt doch mal den anderen dreien danke, die sich da so hingeben. Ich bin zu dumm zum Schneiden. Aber wir haben laufende Kosten, Leute. Unterstützt
genau. Laufende uns. Kosten ist genau das richtige Wort. Aber Sebo, Dummheit schützt nicht vor dem Schnitt. Das kriegen wir auch noch hin.
Aber ich bin doch, ich muss doch auch abends arbeiten. Ihr nicht. Ich muss abends noch korrigieren und Stunden entwerfen und so. Ihr habt einfach frei, wenn ihr frei habt. Ihr glücklichen.
Naja, ich sag mal so, Menschen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen.
Ich habe Kinder. Ich habe drei davon. Verschont mich bitte vor dem Schnitt. Man merkt, es ist spät. Schön, dass ihr dabei wart. Philipp ist da. Philipp sagt deinen Satz.
Bis hierhin habe ich vornehm geschwiegen, als es um die Verteilung des Schnitts ging. Aber jetzt setzen wir mal einen Schnitt in dieser Folge und ich sage, bleibt am Drücker.
Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
Auf Wiedersehen.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Helft mir, Wario, ich bin euer Meister. Wario ist ein Niemand.
Jetzt kommt das größte, herausforderndste Gameboy-Abenteuer aller Zeiten. Super Mario Land 2.
Die 6 Goldmünzen darf Mario nie bekommen. Das Schloss darf er nie erreichen.
Hütet euch vor Warios bösem Fluch.
Gehorcht, Wario, vergesst Mario.
Super Mario Land 2, der neueste Top-Hit nur für den Gameboy. Nintendo, I want it all.